Crop FM, Ausgabe Nummer 346. Mein Gast heute Abend ist Professor Dr. Sabine Bobert und es geht um die Mystik des Abendlandes. Und auch heute gibt es wieder, wie immer, die Möglichkeit, sich per Cropcom, per Chat also, oder Skype am Gespräch zu beteiligen. Einfach auf die Website gehen, der Cropcom-Button, der findet sich rechts oben, blinkt. Und der Link zum Skype-Account CropFM findet sich unter dem Sendungsankünder. Also unter CropFM, Skype-Account CropFM, kann man dann einfach im zweiten Teil der Sendung, ich gebe es dann eh nochmal durch, anrufen und sich dann auch auf diese Weise am Gespräch beteiligen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus. CropFM.at, so die URL. Alle, die zuhören, kennen sie eh schon, denn das Ganze wird ja nur mehr gestreamt, nur unter Anführungszeichen. Man kann sie gerne mailen, CropFM@mur.at. Das Ganze erscheint als Podcast bzw. in einem Archiv, MP3-Dateien und Real-Audio-Dateien zum Download. Es gibt ein Forum, betreut von Unarmed und Wingman. Auch heute wieder ein Coverbild von Matthias Töpfer und er trifft wirklich sehr oft ins Schwarze, muss ich sagen. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freut mich natürlich, geht über Überweisung oder als PayPal. Und man kann natürlich auch die Sendung unterstützen, indem man einfach die Werbungen wahrnimmt, die auf der Seite geschalten werden. Und dazu bitte dieses Cookie-Consent-Fenster rechts unten, da bitte okay sagen, sonst werden die gar nicht angezeigt. Ja, und an dieser Stelle natürlich ein ganz großes Dankeschön an alle, die den Spendenknopf schon verwendet haben. Er findet sich übrigens relativ weit oben auf der Startseite, das Ei mit dem rosa Herzen. Danke. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Iowa Caucuses, Hillary Clinton, 1/6 Delegates via Coin Toss. Wirklich interessant. Bei Gleichstand entscheidet die Münze, zumindest bei den Demokraten ist das so, bei den Vorwahlen, ein ziemlich langwieriger Prozess da in Amerika, den Präsidentenvorwahlen, aber ein Wahlsieg mit nur 0,3% Vorsprung, bei dem 6-mal das Los, in dem Fall die Münze, entschieden hat, ist dann doch etwas schal. Vielleicht waren sehr spezielle Hillary-Dollars. Bei den Republikanern wettert Populist Trump beim ersten Wahlgang in Iowa bereits von Betrug. Er hat nicht gewonnen. Ein fulminanter Start. Bin gespannt, was diese US-Wahl noch so bringt. Und wer sie dann gewinnt? Ich halte für Bernie, obwohl wahrscheinlich viel zu sympathisch für den Job. Oh, Was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, 6-mal beim Münzwerfen hintereinander zu gewinnen? Ich glaube, nicht sehr hoch. Und dann genau dann, wenn sie es braucht. Super. Gratuliere, Hillary. Ja, und der Papst, das ist eine Meldung, die ist wirklich zur heutigen Sendung wie also gerufen. Papst trifft erstmals russisch-orthodoxen Patriarchen auf Zeit Online, habe ich diese Meldung gefunden, ist aber überall im Netz. Es wird eine historische Begegnung werden. Papst Franziskus kommt am 12. Februar erstmals mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill zusammen. Die haben noch nie wirklich miteinander gesprochen, also überhaupt kein Papst und überhaupt kein Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Die beiden Kirchenoberhäupter werden sich auf Kuba treffen, wie passend, teilte der Vatikan mit. Vatikansprecher Federico Lombardi sagte, dieses Treffen zwischen den beiden Oberhäuptern der katholischen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche nach langer Vorbereitung wird das erste in der Geschichte sein und markiert eine wichtige Etappe in den Beziehungen der beiden Kirchen. Das kann man vorstellen. Ja, gute Nachrichten. Sie sind so selten, aber das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Professor Dr. Sabine Bobert und der Mystik des Abendlandes. Heutiger Gast, Professor Dr. Sabine Bobert, wurde 1964 in Berlin geboren. Seit 2001 lehrt sie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. 2010 begründet sie das von ihr international patentierte System für mentales Coaching. MTP steht für Mental Turning Point. Hallo Sabine, freut mich, dass du zu Gast auf meiner Sendung bist. Sehr schön, sehr spannendes Thema, ein Thema, das ich schon lange, lange angehen wollte. Und wie man sieht, du bist ja wirklich in sehr vielen Bereichen da aktiv. Also würde man sagen, eine sehr untypische Theologin. Kann man das sagen?
Sagen wir eine sehr individuelle,
eine sehr agile Theologin. Und Was mich besonders immer wieder gewundert hat eigentlich, ist, wo sind eigentlich die mystischen Traditionen, die es hier in Europa, im Westen, in unserem Kulturbereich gegeben hat? Also natürlich vor allem im Christentum, aber nicht aufs Christentum beschränkt. Darüber wird sehr wenig gesprochen. Das wird irgendwie fast schon verheimlicht, kommt man vor. Wenn jemand Atemtechniken oder Meditationstechniken erlernen will, dann beschäftigt er sich fast immer eigentlich oder sehr oft mit fernöstlichen Philosophien. In einem Vortrag sagst du, du hast 4 Jahre bei einem Asiaten gelernt, oder du hättest 4 Jahre bei Asiaten gelernt, ehe du das Christentum verstanden hast. Was hat zum Verständnis gefehlt, was du nur bei den Asiaten unter Anführungszeichen lernen konntest?
Ja, das ist wirklich gut. Also denen verdanke ich eigentlich meine eigene Wiederentdeckung der christlichen Mystik. Ja, was hat gefehlt? In meinem Studium kam Mystik nicht vor, in meinem Theologiestudium. Ich hatte also nur eine Art von, ja, Christwerden oder europäischem Christentum kennengelernt, dass man durch Lesen von Texten sich aneignet, durch Nachdenken, durch Reflektieren. Das sind ja auch alles ganz wichtige Tugenden. Nur wenn wir uns vorstellen, so Ausbildung zum Fünf-Sterne-Koch durch Nachdenken, Lesen, Reflektieren, ohne in der Küche gestanden zu haben, das kann sehr, sehr arg werden. Und obendrein hatte ich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, sondern dass das jetzt so die höchste Stufe sei. Und erst durch einen Reitunfall im Jahr 2002, da war ich ein Jahr berufsunfähig, und dann ging es mir wie vielen in unserer europäischen Gegenwartskultur, wenn Schulmedizin nicht weiter weiß, erst da wurde ich dann auch experimentierfreudig und lernte so verschiedene Behandlungsverfahren kennen, Kinesiologie, Osteopathie, Shiatsu, Kraniosakraltherapie, und die haben mir schon geholfen. Und ein Arzt empfohl mir dann, dass ich, um wieder auf die Beine zu kommen, mit taoistischem Yoga nach Meister Mantak Chia starten soll. Und das war völlig anders für mich, als ich jetzt mein akademisches Studium absolviert hatte. Die sagten uns ganz klar, unter 2 Stunden täglich üben ist gar nichts. Da werdet ihr an der Oberfläche von unserer Überlieferung stehen bleiben, historische Daten. Das kam mir sehr bekannt vor. Dann dachte ich, ja, das reicht das denn nicht? Und das fand ich klasse, dass die gesagt haben, wir behaupten nichts, sondern wir geben euch Übungen, und dann könnt ihr durch eure eigenen Erfahrungen überprüfen, ob das stimmt, was wir sagen. Ja, und das war genial. Und aus meiner Sicht sind die deshalb erstmal so erfolgreich. Und erst so nach 4 Jahren dämmerte mir, dass das doch mal sinnvoll sein könnte, ob wir nicht am Anfang, so in den ersten Jahrhunderten des Christentums, genau die gleichen Anfänge hatten und dass sowas verloren gegangen ist. Und dann begann ich da zu forschen, und ab da wurde es für mich richtig spannend.
Und du hast da einige zusammengetragen. Ich habe heute auch noch einen weiteren Artikel von dir verlinkt, den ich durchgelesen habe, der schon sehr viel mit unserem Thema heute Abend zu tun hat. Es ist der mit dem Titel Mystik als Gegenstand nicht theologischer Wissenschaften. Den fand ich äußerst aufschlussreich, also auch was diese spirituellen Krisen und so weiter anbelangt und wie man damit umgeht, und dass da eigentlich auch hier bei uns Instrumentarien schon entwickelt wurden. Und ja, sehr spannend. Aber bevor wir jetzt dann noch völlig in das einsteigen, vielleicht definier doch bitte noch einmal, was ist für dich Mystik? Weil sehr viele haben da eine eher, sage ich mal, plakative Vorstellung davon. Um was geht es bei dir beim Begriff Mystik? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum braucht das Christentum Mystik? Warum reicht da nicht, wenn man einfach schön brav ist und halt auch.
Ja, und das einfach darüber nachdenkt, was behauptet wird, ja. Auch bei Mystik, da arbeite ich gerne mit verschiedenen spielerischen Definitionen. Eine, die ich sehr mag, ist, ich sehe was du nicht siehst, und das ist Gott. Oder, was weiß ich, der Grund des Universums. Das andere wäre, Mystik ist die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung. Oder auch Mystik ist die individuell und kollektiv selbst in die Hand genommene aktive Weiterentwicklung der Evolution, also auch der Menschheit, des menschlichen Bewusstseins. Oder Mystik ist basisdemokratisch und ja, Hilfe zum mentalen Selbstcoaching. Also all das geht in die Richtung, dass für mich jetzt Mystik nicht das ist, was sie meistens bekämpft wird, irgendwelche drogenähnlichen Zustände. Das ist manchmal auch schön, wenn man in solchen Phasen hängt. Aber im Wesentlichen geht es darum, das, was wir als unser Alltagsbewusstsein kennen, noch weiter zu kultivieren, zu verfeinern, damit wir nicht mehr in Gedankenschleifen festhängen, damit wir unseren Stimmungen oder auch den Stimmungen unserer lieben, süßen Mitmenschen nicht ausgeliefert sind, dass wir das steuern können, bis dass wir zum Beobachter unserer eigenen Gedanken und Gefühle werden. Und darüber geht es noch weiter raus. Also ich gehe davon tatsächlich aus, dass das, was wir als Alltagsbewusstsein kennen und als den erstmal höchsten, besten Zustand, kritisches Denken, nicht suggestiv sein, alles prüfen, dass es darüber hinaus noch klarere Zustände gibt. Also es ist für mich Mystik, was auf keinen Fall in den alten Klostergewölben oder irgendwo verfaulen darf oder in irgendwelchen theologischen Nischen oder Regalen verstauben darf, sondern Mystik ist aus meiner Sicht das, was eine Kultur braucht, jeder Bereich, um sich besser weiterzuentwickeln. Also damit in Unternehmen eine klarere, kreativere Unternehmenskultur herrscht mit authentischen Führungsstil ohne angelernte Floskeln, fürs Bildungssystem, damit man mal sieht, welche Bereiche gehören noch zur Selbstbildung, zur Weiterentwicklung des Menschen. Also Mystik ist für mich, die strebt im Kern sowieso darüber hinaus, über einzelne Religionen hinauszuwachsen. Und trotzdem hat jede Religion so einen etwas eigenen Weg dahin.
Du hast gesagt, Mystik ist basisdemokratisch.
Ja, wenn jemand sich sozusagen als Chef der Wahrheit aufspielt, da wird es dann doch in unserer Gegenwartskultur schwierig. Also du warst ja eingestiegen mit der Frage, wo ist die Mystik in unserem Abendland geblieben?
Na jetzt erstmal, was du überhaupt unter Mystik verstehst, aber natürlich die nächste Frage jetzt, wo ist sie geblieben, genau.
Naja, basisdemokratisch ist sie, weil sie danach strebt, dass jeder sich selbst davon überzeugt, was die Religionen behaupten. Und da landet man dann natürlich früher oder später dahin, dass man die Vermittlungsinstanz nicht mehr braucht. Also die Institution, die klassische oder die Priester. Und genau das hat, da war die katholische Kirche im 16. Jahrhundert sehr ehrlich, als sie den Mystikern gar nicht so sehr falsche Lehre vorwarf, sondern Verachtung der kirchlichen Hierarchie, ihrer Priesterschaft, ihrer Sakramente. Klar ist es, wenn man, auch Zen-Buddhismus, ja auch eine Form von Mystik, die meditieren natürlich auch in Gemeinschaft. Das bringt also statt Hierarchien Netzwerke hervor, wenn man als Mystiker mit anderen unterwegs ist. Also insofern wirklich basisdemokratisch. Das bleibt nicht dabei, dass irgendein Hierarch sagt, dass was richtig oder was falsch ist. Das ist eben der spirituelle Ausstieg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Klingt gut. Du hältst Vorlesungen zu Meditation und Mystik du suchst auch so quasi die lebendige Gegenwartsmystik. Das heißt, du möchtest das ein bisschen ins 21. Jahrhundert herüberziehen und auch schauen, was bedeutet Mystik für uns jetzt? Weil wir werden heute sehr viel über Traditionen sprechen, die halt alle schon tausende von Jahren alt sind und natürlich im Kern noch immer völlig richtig sind oder nützlich auch sind, aber für uns eben schwierig zu verstehen oft. Ne?
Ja, das ist es. Ich selber lebe ja auch davon, wenn Wissenschaftler in anderen Bereichen über Mystik forschen. Also zum Beispiel ganz toll finde ich, das ist eine Dissertation und eine Habilitation von einer Psychologin, Tanja Scannetti-Feurer, ich weiß nicht genau, ob ich sie richtig ausspreche, die hat tatsächlich als Psychologin über spirituelle Krisen geforscht und danach gefragt, wie kann man das in psychologische Begriffe fassen? Und ein Beispiel ist, wenn zum Beispiel Johannes vom Kreuz von der dunklen Nacht der Sinne und dann schließlich von der dunklen Nacht der Seele spricht, das sind Metaphern. Auch ganz viel packt er in Gedichte, in Hymnen. Und das bleibt für uns nebulös. Also das ist wichtig, wie können wir das in unsere heutige wissenschaftliche Begrifflichkeit übersetzen? Weil sonst gibt es sehr große Vagheit, große Deutungsspielräume. Und für einen Psychologen ist das schließlich auch wichtig zu fragen, was ist Wahnsinn? Was ist eine authentische religiöse Vision? Und bis dahin jemand, der jetzt eine seelische, auch wirklich psychologische Krise hat, der kann trotzdem gleichzeitig eine authentische religiöse Vision haben. Also das ist so der gegenwärtige Stand der Forschung und da bin ich begeistert. Also so eine Werke nehme ich sehr gerne als Grundlagenwerke für Vorlesungen und kommentiere die dann auch nochmal aus theologischer Sicht. Das ist mal jetzt so ein Beispiel.
Vielleicht eine dumme Frage jetzt, aber wen genau unterrichtest du in deinen Vorlesungen? Sind das nur andere Theologen oder sind das auch evangelische Priesterinnen und Priester oder wie schaut das aus?
Ja, also das sind Menschen, die heute in der evangelischen Kirche Pastoren oder Pastor werden
oder
wollen.
Oder Pastorin, ja.
Ja, dann haben wir natürlich auch einen Diplomstudiengang. Also jeder kann das studieren mit Abschlussdiplom und dann selber schauen, was er damit macht. Das ist dann also nicht ein rein kirchlicher Abschluss. Und wir bilden die Religionslehrerinnen, Religionslehrer für Gymnasium aus. Aber natürlich kann auch jeder als Gasthörer, Gasthörerin hinkommen. Und die sind zahlreich bei mir. Also es gibt Vorlesungen, da ist das so 50-50. Also 50%, die da sitzen müssen oder das als Wahlpflichtveranstaltung wählen. Und 50% Leute, die schon längst im Ruhestand sind oder einfach nach Feierabend sagen, liegt gut, finde ich spannend. Und die sitzen da halt als, ich gern sag, Erwachsene, die sich weiterbilden wollen.
Na, klingt gut. In den News, ich habe es heute vorgelesen, weiß nicht, ob du da schon gehört hast, aber du hast sicher davon gehört, dass der Papst sich mit dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche treffen möchte in circa einer Woche. Und das ist ja eine ziemlich große Neuigkeit. Hast du da irgendeinen Kommentar dazu? Ich weiß schon, du bist jetzt evangelisch.
Also für mich ist ja sowieso wichtig. Also ab Mystik schaut man natürlich ständig über einen eigenen Tellerrand hinaus und das ist für mich erstmal ein ganz großes Lernen aus den alten Traditionen. Und die orthodoxe Kirche ist für mich sowieso die spannendste. Also wenn das dann mit dem Frauenproblem nicht so wäre, könnte ich vielleicht versucht sein, orthodox zu werden, aber das ist dann da sind sie doch sehr, sehr konservativ geblieben. Also die Orthodoxen, die bezeichne ich gerne wirklich liebevoll, also ich habe viele orthodoxe Freunde, als sozusagen das christliche Galapagos. Also da, wo Darwin forscht über Entstehung der Arten, die haben so sehr die Tradition bewahrt und das ist so wertvoll, dass man da wirklich Zeitreise machen kann. Also die haben auch nicht an der Liturgie rumgebastelt, die haben da Sachen, was weiß ich, immer noch den Ruf, die Türen, also ruft da einer, wo heutzutage nicht mehr Ungläubige rausgeschickt werden, aber früher war das so, das war wie ein Mysterienkult zelebriert worden und das ist so toll, also eine Liturgie zu haben, wie sie noch im 4., 5. Jahrhundert gefeiert wurde, ohne dass dran gebastelt wurde, dann gehe ich davon aus, dass in der Art, wie gesungen wurde, dass das natürlich auch bestimmte bewusstseinssteuernde Techniken sind. Das fände ich faszinierend, wenn sich da mal Meditationsforscher ransetzen, die Leute, die das singen oder auch die Mönche verkabeln und dann mal gucken, wie verändern sich jetzt Hirnfrequenzen, wenn die eine Weile das oder das gesungen haben. Also da gibt's aus meiner Sicht unheimlich viel noch zu erforschen. Und das finde ich natürlich immer toll, wenn wir als abendländische Kirche wieder mit dem Ursprung sozusagen, mit den Großeltern Kontakt aufnehmen und das dann, was die haben, nochmal in unserer eigenen Sprache für den Westen nochmal formulieren. Weil bei uns ist zu viel Tradition rausgeschmissen worden und das ist dann eine Verarmung. Und an sich ist es jetzt für mich nicht so neu mit dem Versuch der Annäherung, weil Papst Johannes Paul II. Hat er ja auch schon versucht, ganz große Schritte auf die zuzugehen. Also das ist ja aber das Lustige, wenn Katholiken zu uns sagen, als Evangelische, ja, also sagen die ja nicht mehr, aber manchmal gibt es ja so kleine Frotzeleien, ha, ihr seid die Sekte, da sitzen die Orthodoxen ganz ruhig auf ihrem Stuhl und sagen zu den Katholiken und zu den Evangelien, ihr seid die Sekte und die Ungläubigen. Also das ist jetzt auch nicht so, das wäre so ein Pauschalisieren, aber jetzt mal so in dem Sinne, also das sind wirklich, das ist der Ursprung.
Da kann man sagen, wenn es also die russisch-orthodoxe und die griechisch-orthodoxe Kirche gibt oder orthodoxe Kirchen, ist dann die evangelische und die katholische heterodox?
Das versuchte ich anzudeuten. Letztlich sind das einfach Kategorien, die jetzt in der Postmoderne nicht mehr so eine Rolle spielen. Also auch wenn man heutzutage, das ärgert mich etwas und da gibt es, glaube ich, noch auch ein bisschen noch Nachholbedarf. Natürlich, jeder versucht den anderen jetzt erstmal ein bisschen, ist eine Form, sich selber wichtiger zu machen, zu sagen, der andere ist sozusagen der Abfällige und wir sind die Größten. Und bei der evangelischen Kirche gibt es so einen Trend in theologischen Abhandlungen, dass man gerne sagt, die jetzt nicht mehr im Rahmen einer Kirche spirituell unterwegs sind, also die meditieren, die Yoga machen und so, das ist jetzt also Synkretismus oder eine Bastelreligion. Also das sind ein bisschen abfällige Begriffe, statt dass man wirklich sagt, wow, ist doch spannend, wir erforschen, wie kommen die zu diesen Ergebnissen in ihren tiefen Meditationen, wieso haben die zum Teil religiöse Visionen und wieso spielen die in unserer Kirche keine Rolle mehr? Also das meine ich mit ehrlichem Dialog. Also das muss aufhören, dieses nur ich habe die Wahrheit und du nicht. Und darüber sind zum Glück die Leute außerhalb der Großkirchen längst hinausgewachsen, dass die eben selber verantworten, welche Denkkategorien sie verwenden, um ihre spirituellen, ihre bewusstseinserweiternden Erfahrungen in Worte zu fassen. Also da kommt ja in unserer Kultur keiner drum rum.
Alle Religionen haben denselben Ursprung, schreibt jemand im Chat. Punkt. Siehst du das auch so?
Hoffentlich. Okay. Weil manchmal, wenn was rauskommt, fragt man sich, ist das noch mit dem Ursprung verbunden? Weil,
verstehe gut, hoffentlich.
Aus der Erfahrung vom Ursprung, das ist ja für jeden, der eine Einheitserfahrung, jetzt sage ich mal das so als Ursprungserfahrung, der eine Einheitserfahrung gemacht hat, egal ob durch Nahtoderfahrung, durch Meditation oder weil sie ihm einfach in einem wunderschönen Lebensmoment geschenkt wurde, der weiß, dass die Auflösung erstmal der Ich-Grenzen, wie wir sie kennen, dass auch die Auflösung von nationalen Identitäten, ich Deutscher, du, was weiß ich, natürlich auch von Kirchenzugehörigkeit, das ist das Eintauchen in mega klare Bewusstseinszustände, wo schließlich sogar auch erstmal Gefühle und Gedanken versiegen. Sagen wir mal, das ist eine Wahrnehmung von sich selbst, aber schließlich auch von der ganzen Welt, als würde man nicht mehr als Maulwurf auf seinem Hügel sitzen, sondern auf dem Rücken eines Adlers und von oben runter gucken. Und dann, weil der Maulwurf mit seinem Hügel, der sieht nicht, wie die Dinge zusammenhängen. Und für den ist es ein Rätsel und der kann sagen, mein Hügel ist der größte, aber nur weil er eben nicht bis noch 3 Kilometer weiter zu einer richtigen großen Maulwurfswiese gewandert ist und dann sieht er vielleicht sogar richtig große Hügel, sondern aus der Adlerperspektive sieht er, wie alles zusammengehört. Und für den Mystiker ist das nicht nur ein äußeres Sehen, sondern tatsächlich ein Einswerden mit der Einheitserfahrung. Und dann ist es die Frage, wie weit nimmt man das in den Alltag mit? Und ab da geht das nicht mehr, einen anderen madig zu machen, nur weil der auf einem anderen Weg zu der Erfahrung gekommen ist, sondern es geht jedem, ich glaube, da, dass ich da auch gut für die anderen rede, egal ob der auf dem Zen-Weg ist oder als Yogi unterwegs ist. Und sobald jeder von denen von der Einheitserfahrung spricht, von diesen Klarheitszustand, von diesem Glückszustand, von diesem Gefühl zu Hause zu sein, angekommen zu sein, pure Glückseligkeit. Das von da kommen Religionen her und von da, dort müssen sie wieder hinzielen und die Menschen hinführen. Und ich glaube, keiner würde aus einer Kirche rausrennen, wenn er mitkriegt, hey, die führt mich zu tiefem Glücksgefühl, dazu, dass ich mich als Persönlichkeit weiterentwickle, dass ich nochmal eine bessere Version meiner selbst werde. Also es gibt eigentlich nichts Attraktiveres als eine Religion, die Menschen auf diesen Weg hin mitnimmt. Und alles, was von dort wegführt, von solchen Erfahrungen, nämlich Kleingeistigkeit, grenzens aggressiv so ziehen, dass man den anderen entwertet. Da ist klar, das hat ja nicht mehr so sehr mit der Mitte der Religion zu tun. Und dazu ist sie natürlich leider über die Jahrhunderte auch immer wieder missbraucht worden.
Wir leben ja in einer Zeit, wo sich viele Menschen, also sehr viele, vor allem von der katholischen Kirche lossagen, und ich nehme an, weiß nicht, wie es bei den evangelischen Kirchen ist. Und viele dieser Menschen sind aber keine Atheisten, sondern die sind halt einfach nur, ja, zum Teil wird auch natürlich von diesen ganzen Skandalen angewidert, von den Missbrauchsfällen, also gerade in England und so weiter, aber wie viele, glaubst du, verlassen die Kirche, weil sie genau das, von dem, das du jetzt beschrieben hast, dort nicht mehr finden?
Boah, das ist jetzt schon eine etwas ältere Statistik, also 2004. Die ist für Deutschland, also ist ja hier mein Bereich, über den ich besonders nachdenken soll, wie es da aussieht. Und das war das über 40%. Schon 2004 in Deutschland sagten, ich bin spirituell, aber nicht mehr religiös. Also religiös heißt im Rahmen von einer der Großkirchen oder von so einer Institution, die vorgibt, was, ja, was die Wahrheit ist oder dass sie der beste Vermittler ist auf dem Weg zu Gott. Und das sind Leute, die wollen eben auch im Alltag ihre spirituelle Praxis machen. Das sind die eben abfällig, ja, Bastelreligion oder Synkretismus, ihr mischt da ja alle so wild was rum. Das sind die, für die ist die Erfahrung dessen, wovon Religionen sprechen, das Zentrale. Also die haben die Kirche schon verlassen. Also aus meiner Sicht gibt es für Theologen überhaupt keine Wahl mehr, statt diese als diese Menschen ernst zu nehmen, die zu befragen und eben auch von denen zu lernen. Und so begann das für mich, also mit meinem, ja, erst mal 4 Jahre asiatisch meditieren. Und das ist ja so, das war überwiegend Berlin oder Hamburg, und dann war ich da mit überwiegend ehemaligen Kirchenmitgliedern zusammen. Ich war erkennbar mit meinem Beruf, und die haben mir dann alle erklärt, warum sie nicht mehr in der Kirche sind, auch sowohl katholisch als auch evangelisch, ehemalige Ministranten. Und das meistens sagten die, also wenn sie noch sehr sympathisch mit der Kirche verbunden waren, ja, ich gehe da noch hin, weil die Pastorin macht super Kultur- und Bildungsarbeit, nur leider hat sie von Spiritualität keine Ahnung. Aber dafür gehe ich dann in mein Osho-Center zum Beispiel. Und ich pflege dann auch noch den Garten, den Vorgarten da bei unserer Kirche. Also das ist immer wieder dieses Einklagen, die haben keine Ahnung mehr, wovon sie reden. Und dummerweise wusste ich damals leider auch keine schlagkräftige Antwort. Also mir war klar, wir sind abgehängt worden, wir sind ein großes Traditionsunternehmen, das wirklich auch noch viel in den alten Gewölben liegen hat, aber wir gehen da selber nicht mehr runter. Und jetzt kommen die Leute, die das zum Teil wirklich aus einer fremden Kultur versuchen, nochmal eigenständig mit unserer Kultur zu verbinden. Auch ganz viel Bildungsbürgertum und ehemalige, also wirklich auch Akademiker, also die sonst das sozusagen unsere Stammkundschaft ausgemacht haben. Und wenn man Unternehmer wäre, ja, da schrillen doch die Alarmglocken. Da kann man sich jetzt nicht mehr mit sich selber beschäftigen, sondern das ist eine Theologie in einem völlig neuen Rahmen. Das geht nicht, dass Theologen ausgebildet werden, ohne sich mit Ken Wilber ausführlich auseinandergesetzt zu haben. Oder jedenfalls den großen, sagen wir mal, außerkirchlichen. Ich nenne den eben auch gerne Theologen.
Und du sprichst da transpersonale Psychologie an, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. Ja. Also ohne transpersonale Psychologie können wir heutzutage eben auch keine Seelsorge mehr üben. Und das landet ja immer wieder bei mir, dass mir Menschen, und das finde ich toll, dass sie dann immerhin noch vertrauen, mir Erfahrungen erzählen, dass sie eine Nahtoderfahrung gemacht haben, aber vom Krankenhausseelsorger wurde das nur so abgehandelt wie, ja, das war ein bisschen traumatisierend und sie werden schon wieder zu sich kommen und so, dass der das einfach völlig falsch einordnet.
Pathologisiert eigentlich, kann man sagen, oder?
Ja, pathologisiert, also als ich zerfall, also dass der diese Person ins Präpersonale runtergeht, dabei ist sie, das ist eine transpersonale Erfahrung, aber in seiner Theologie kam das nie vor. Und da habe selbst ich noch ein paar Verständigungsschwierigkeiten, wenn ich immer wieder versuche, Studierenden klarzumachen, die evangelische Theologie ist in der Kategorie des Personalen stehen geblieben, also Präpersonal, Personal, aber sie hat noch kaum Denkkategorien für transpersonale Erfahrungen, wie Nahtoderfahrungen oder Peak Experiences oder eben Einheitserfahrungen entwickelt. Und das geht nicht mehr in unserer Gegenwartskultur. Wenn 40% der Leute, also das wird inzwischen noch stärker sein, stärker gekippt sein, da längst unterwegs sind und eben auch tolle Leute wie Ken Wilber zum Reflektieren ihrer Erfahrungen haben. Die brauchen dann wirklich nicht mehr die Kirche. Beziehungsweise, wenn wir denen klar machen, was Rituale auch nochmal leisten können, dass Kirchen eben, aber das wissen viele ja inzwischen auch selber und merken das, eben, wenn sie gerade so im Mittelalter, wir hatten das alles, abendländisches Feng Shui. Also Geomanten haben Kraftlinien ausgemacht oder alte Orte und dann wurden die Kirchen auf diesen alten Kraftpunkten errichtet. Also da meditiert sich dann eben auch als spirituell, aber nicht religiöser Mensch. Toll, also es sind einfach Kraftorte. Und darum geht es mir, in diesen Dialog reinzugehen, ohne vorschnell zu sagen, ist doch eh alles dasselbe. Sondern dass man dann einfach guckt, wie bei einer Tupper-Party, wer bringt was mit? Und dann ist es für alle da und jeder wählt. Die einen sind halt vegan, die anderen Vegetarier, die anderen essen ihre Fleischbällchen. Also so sehe ich das inzwischen. Es ist nicht alles dasselbe und jeder schaut, was für ihn der beste Weg ist, um eben zu dieser Einheitserfahrung zu gelangen. Denn das brauchen wir, dass der Einzelne und Gesellschaften sich weiterentwickeln, dass wir aus diesen präpersonalen und fundamentalistischen Haltungen rauskommen, nur ich habe die Wahrheit und die anderen sind alle schlechter, weil sonst werden wir auch mit Gegenwartskonflikten nicht gut umgehen können.
Ja, und weil sich gerade ein paar Fragen, was Transpersonal jetzt genau bedeutet, können wir vielleicht noch ein bisschen dann später darauf eingehen, aber ich habe da auch, da gibt es eine uralte Sendung über transpersonale Psychologie aus dem Jahr 2001, und dann mit Wilfried Ehrmann aus dem Jahr 2007 auch eine Sendung zum Thema Peak States. Du hast jetzt beide Begriffe erwähnt und ich habe beide Sendungen auch unterm Ankündiger verlinkt. Und da kann man sich dann noch nachhören. Das sind quasi eigentlich, also aus der Psychologie und irgendwo auch aus der Naturwissenschaft, also oder wissenschaftliche, nicht Natur, wissenschaftliche Ansätze, diese ganze Thematik zu beleuchten und versuchen, sich dem zu nähern. Und das ist interessant, also dass in einem unserer Vorgespräche hast du auch gesagt, dass also die Meditation und so weiter gerade in der evangelischen Kirche fast schon verpönt ist und in der akademisch-theologischen Ausbildung als nicht ausbildungsrelevant betrachtet wird. Haben wir eh schon am Eingang, also das Beispiel mit dem Koch, der nie in der Küche steht, gebracht.
Ich bin ein bisschen vorsichtig. Also die würden mich auch berechtigt kritisieren, wenn ich das so pauschal hinstelle. Also ab da, wenn man zu viel verallgemeinert, wird es ja leider immer falsch. Mhm. Also das ist so. Wenn man in der katholischen Kirche Priester werden möchte, da gibt es ein Fach, das heißt Aszese und Mystik. Die haben das. Und die haben das aber sehr, sehr akademisch. Also, dass man diese ganzen Traditionen reflektiert und so, aber das ist schon mal eine bessere Ausgangsposition. Und hat die katholische Kirche noch die ganzen Orden, also was weiß ich, Karmeliter oder Jesuiten oder so. Das obliegt dann natürlich den Ordensgemeinschaften, spezielle Traditionen zu pflegen. Und deshalb sind ja Klöster so spannend für Zeitgenossen. Also da werden dann auch häufig tolle Kurse angeboten. Und in der evangelischen Kirche habe ich das versucht, alleine schon in meiner Dissertation, also zu schreiben, wir brauchen sowas Ähnliches wie Aszese und Mystik. Dann nennen wir es doch als Fach Richtung spirituelle Theologie oder ja, heutzutage gibt es da so einen internen Begriff, geistliche Begleitung. Weil aus meiner Sicht reicht das nicht, wenn die Leute Predigen oder Seelsorge lernen oder Liturgie, die müssen einfach im Rahmen unserer Tradition eben auch als Meditationslehrer oder als Kontemplationslehrer ausgebildet werden. Also und dann gibt's, also ich rede ja häufig von der akademischen Ebene, weil das ist, wie bilden wir sozusagen unser Bodenpersonal aus? Auf der Ebene der Kirchengemeinden gibt's so viele Bemühungen. Das sind natürlich auch Pastoren, die als zen-buddhistisch unterwegs sind oder eben aus dem orthodoxen Christentum sowas wie Jesusgebet, mantrisches Beten wiederentdeckt haben. Also wenn das jetzt so ein bisschen mit den verschiedenen Ebenen deutlich ist, dann geht das auch wieder. Also deshalb, da bin ich nicht der Einzige oder der bunte Hund, aber auf akademischer Ebene ist es derzeit noch ein bisschen dünn. Und das den Studierenden zu vermitteln, dass das eigentlich die einzige Weise ist, wie Kirche aus meiner Sicht noch Zukunft hat, wenn Pastoren begreifen, was Meditation und Mystik meinen und Menschen dahin führen können.
Gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, also in die Zeit, in der die Mystik auch im Christentum noch verankert war. Kannst du ein bisschen erzählen, welche Klöster, welche Gruppen innerhalb der Kirche sich da besonders darum bemüht haben und was für Figuren es da gab? Es gab ja auch schon ganz früh, glaube ich, Origenes, also der erste große mystische Theologe, habe ich da deiner Seite entnommen, und der also die christliche Doktrin aus der neoplatonischen Perspektive interpretiert hat. Aber wie gesagt, gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, wo diese Wurzeln noch da waren.
Ja, wenn ich anfange, dann fange ich gerne mit der Bibel an, mit dem Neuen Testament. Weil Pfingsten ist das absolute mystische Fest. Also ich sage ja gerne, Kirche begann mit Erleuchtung und sie wird auch da wieder aufleben, wo die Erleuchtung hinkommt. Also das ist der Maßstab. Also wenn man als Mystiker den Pfingstbericht liest, ja, da kommen Leute aus den verschiedensten Regionen zusammen, die völlig unterschiedliche Sprache sprechen. Meder, Elamiter, Sulamiter und so. Dann steht da, und das war wie Feuerflammen über ihren Häuptern. Das ist auch in der persischen Mystik, ist das ein Zeichen, wenn da so eine kleine Flamme oben über meinem Kronchakra ist, ist das Kronchakra aufgegangen, die sind erleuchtet. Also das haben die auch optisch gesehen. Dann hatten die auf einmal telepathische Verständigung und sind da, das ist in der Apostelgeschichte beschrieben, sind da völlig entsetzt, dass sie sagen, ey, der redet in einer anderen Sprache, aber ich verstehe ihn. Also die haben sich telepathisch verständigt. Also Pfingsten beginnt damit, dass wirklich Tausenden von Menschen das Kronchakra aufgeht, die einen höchsten Erleuchtungszustand haben, dass sie sich telepathisch verständigen können. Das ist Kirche. Also in den Texten ist die ganze Mystik drin, nur so wird sie halt leider nicht interpretiert, weil man dazu die heutigen mystischen Erfahrungen braucht, um zu verstehen, was da damals beschrieben ist. Sonst lässt man zu viel weg. Und so ging das dann halt erstmal weiter. Die ersten Theologen, auch so ersten zwei Jahrhunderte, haben dann erstmal das, was die Christen da machen, auch in ihren Ritualen, beschrieben in den Kategorien der antiken Mysterienkulte. Also Mithras und Eleusis und also richtig die alten, antiken, großen Einweihungsschulen. Und das haben die auch in ihren Fachtermini so verwendet. Also auch die Sakramente sind Tamisteria, also die Geheimnisse und ähnliches. Und die haben auch eine Einweihungsstufen, also Arkandisziplin. Auch in ihren Ritualen, dass die nicht eingeweiht sind, die dürfen da nicht rein, denen werden auch bestimmte zu den Gottesdiensten, denen werden auch bestimmte Texte noch nicht verraten. Und die Begründung war, dass die nicht eingeweiht sind, sich einfach lächerlich machen würden, nämlich so ähnlich wie die asiatischen Meditationslehrer, wie gesagt, die bleiben an den Äußerlichkeiten stehen und begreifen nichts. Und das finde ich toll. Also auch die kirchliche Hierarchie war noch von dieser Mystik durchtränkt. Wenn wir da mal das Beispiel nehmen, Ambrosius von Mailand, ja, so um 300 noch was lebte der Bischof in Mailand, also wo wir sagen ja heute katholische Kirche. Der hat sogenannte mystagogische Predigten, also an Neugetaufte, für die hat er gepredigt. Und dann sagt er, ja, jetzt kann ich zu euch über die Geheimnisse sprechen, weil jetzt sind eure geistigen Augen und Ohren aufgetan. Also zu Neudeutsch, ihr seid jetzt hellsichtig, hellfühlig und ihr seht direkt, was, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir Abendmahl feiern, was da vorne im Altarraum abgeht. Und die meinen das wörtlich. Die haben damals natürlich noch nicht von Aura gesprochen oder Energiekörper. Die haben das immer eben, das war die damalige Sprache, die Aura heißt Gewand oder Gewand der Seele. Davon spricht auch das Neue Testament. Das ist nicht irgendwie Bettlaken oder so, sondern die waren hellsichtig und haben halt die Aura gesehen, das Seelengewand. Ob das leuchtet oder nicht. Und das wie Feuerflammen auf den Altar herabfällt, so bis so um 600 sind also die Rituale noch aus der Perspektive der Mystiker beschrieben. Und dann ist klar, funktionierende Rituale können nur von Mystikern erschaffen werden und dürfen auch nur von Mystikern geändert werden. Und insofern, das ist toll in der orthodoxen Kirche, die Dinger funktionieren aus mystischer Sicht bis heute. Da sind ganz große Schätze. Also das erstmal, um klarzumachen, wir reden am Anfang gar nicht von einzelnen Mystikern, sondern von Theologen, die jetzt versuchen, die passenden Denkschemata für das, was da abgeht, zu finden. Aus den Mysterienkulten. Und das andere ist, es gab einfach nichts Besseres als Platonismus oder Neuplatonismus. Weil die haben ja auch nichts Neues erfunden, die Christen. Sondern für die war einfach klar, der Logos ist jetzt in Christus Mensch geworden. Also das, wovon die Platoniker sprechen, das haben wir jetzt hier sozusagen das, was vorher in Eleusis eine elitäre Einweihung für Einzelne war, Christentum ist jetzt Masseneinweihung. Jetzt ist die Menschheit so weit, dass jeder in dieses Einheitsbewusstsein, also zum Vater kommen soll. Und deshalb ist das für mich auch keine Verfälschung. Also das wird leider in der gegenwärtigen evangelischen Theologie immer noch gesagt, die frühe Kirche hätte das Christentum verfälscht, indem sie es in platonische Kategorien packt. Nö, arbeitet ja sogar Ken Wilber heraus, dass der deutsche Idealismus, also wo eben auch Platon nochmal neu entdeckt wurde von Fichte, Schelling, Hegel, dass die total dicht an den mystischen Grundfragen dran sind. Also das ist eine mystische Philosophie des Abendlandes. Also so viel erstmal vielleicht. Und dann könnte ich ja natürlich dann auch was zu den einzelnen Gestalten sagen.
Ja, gern. Du sagst in deinem Vortrag auch, Jesus wurde Tortenboden. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist dann, ja, das ist es. Also, und da, das akzeptiere ich, je nachdem, welchen
Was hast du
Akzent man für
gemeint
seinen
damit
mystischen,
in dem Vortrag? Also nicht,
ja, will ich sagen.
ja.
Also, welchen Akzent jeder für seinen mystischen Weg setzt. Also, ich kenne Menschen, die sagen, nee, sie wollen wirklich, ich auflösen, also hier für dieses Leben. Und ja, wie man fast als Psychologe dann sagen würde, entpersonalisierten Zustand leben. Also das ist dann mal die Frage, was mache ich, wie geht's weiter? Also nach der himmlischen Hochzeit, hier Roskamos, also nachdem ich ins Einheitsbewusstsein eingetaucht bin, bleibe ich da oder will ich das jetzt wieder zunehmend runterholen? Also will ich das integrieren in meinen Alltag? Wie Jack Kornfield sagt, nach der Erleuchtung Wäsche waschen, Kartoffel schälen. Und im Alltag brauche ich aber ein funktionierendes Ich. Ich-Stärke. Dass ich sage, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Dass ich da auch einen Willen habe, den kann ich natürlich bestimmten Dingen, ja, also mich bei bestimmten Projekten einklinken, die ich sinnvoll finde. Das heißt aber nicht, wenn ich einen Wille habe, egozentrisch. Also Christentum heißt, das ist für mich der Spitzensatz. Wenn Jesus von sich sagt, der Vater und ich sind eins, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Da spricht aus meiner Sicht ein Mensch, der ist im Einheitsbewusstsein und ist jetzt nicht völlig ausgeschaltet in Trance oder so. Ja, das ist ja meistens, wenn man so richtig da abtaucht, kann man sich eigentlich kaum auf dem Stuhl noch rühren oder auch kaum noch sitzen bleiben. Und das sind zum Teil solche Energien, die da durch den Körper, der da noch nicht ganz angepasst ist, durchgehen. Und so viele Sachen, die dann danach auch noch als Nachwirkung ins Bewusstsein kommen, die man noch nicht verarbeitet hatte. Also das ist schon, für uns ist das sozusagen Volltreffer, wo wir sagen, ja, dann und dann war ich so und so lange im Einheitsbewusstsein. Und aus meiner Sicht, Jesus ist ja nicht eine Sonderperson, sondern das Ziel der Evolution, das menschgewordene Ziel der Evolution, mit dem Ziel, das seid ihr, das, was ich bin, seid ihr. Ich bin der große Bruder. Also sozusagen unser Spiegelbild, was uns von der anderen Seite des Spiegels entgegentritt, so wir noch so als kleine gestreifte Hauskatze und der so guckt uns an als Löwe mit einer Mähne und das ist sozusagen unser Spiegelbild. Und da hat die, ja, so ein paar machtorientierte kirchliche Menschen haben zu sehr das Sündenbewusstsein betont. Jesus ist großartig, du bist ein kleiner, armer Sünder und du bleibst der auch oder so. Also da ist dieses Ziel, Jesus, unser Zielbild. Also das ist das Ziel, dass jeder Mystiker, auch die, die heute Einheitserfahrung haben, nonstop im Einheitsbewusstsein sind, also der Vater und ich sind eins, also der Urgrund und ich sind eins, und dass sie gleichzeitig ich sagen können und handlungsfähig sind. Also aus meiner Sicht ist das große Projekt, auch für die, die schon auf dem mystischen Weg sind, ich spreche natürlich aus christlicher Perspektive, Inkarnation, dass wir gleichzeitig ein hochprofiliertes Ich-Bewusstsein haben, was aber mit dem wahren Selbst und schließlich auch mit dem Urgrund sozusagen als Standleitung geschaltet ist. Und da passiert natürlich, das beschreiben ja transpersonale Psychologen sehr ausführlich, da passieren dann natürlich nochmal große Umbrüche. Aber letztlich keine Feindschaft gegen das Einzel-Ich. Logos sags egenitor, also dieses ewige Grundbewusstsein wurde Mensch. Im Christentum will Gott die Vielfalt, die Buntheit, und jeder ist so ein Prisma für den Urgrund. Also ich sag gerne, Gott hat sich in uns den Spaß gemacht, spirituellen Alzheimer zu kriegen. Also er geht so rein in die Materie, verbindet sich so sehr mit unserem schönen körperlichen Menschenkörper, bis er schließlich vergisst, woher er kommt. Und der Rest ist dann wieder blinde Kuh spielen und Topf schlagen. Aber das ist es. Also Tortenboden, wenn ich meinen einzelfüßischen Körper nicht hätte, das ist ja immer dieses Thema Erdung in der Mystik, denn also die erste Stufe mystischer Wahrnehmung ist ja, dass ich so mit diesen ganzen emotionalen Frequenzen der anderen, also dass ich da auf Dauer Standleitung bin und empfang, bis ich, wenn mein Ich nicht gefestigt genug ist, das ist ja das Problem der Sensitiven, nicht mehr genau weiß, was sind meine Gefühle, was sind die Gefühle hier im allgemeinen Froschteich, woher kommt das, wer bin ich überhaupt noch, was fühle ich, also das ist ein einziger Gefühlsbrei. Also Mystik ist ja immer die immer größere Verallgemeinerung, und dann auf mentaler Ebene ist es so, dass meine Gedanken versiegen und ich eintauche, was weiß ich, in die einen sagen Akasha-Chronik oder die anderen sagen Noosphäre der Menschheit mit theiadischer Denk, bis auch das noch versiegt sozusagen und alles reine Potentialität ist. Und wenn ich das nicht habe, dann gibt's mich halt nicht mehr. Und statt entweder oder, entweder ein Ich oder Einheitserfahrung, ist das so der Zielpunkt, wie wenn Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Also er sagt ich, ja, nicht, es gibt nur den Vater oder es gibt nur die vielen Iche. Und das ist also das Ganze verkörpern. Und das ist dann letztlich nochmal eine Transformation von Materie. Also ich finde nichts spannender als in der Geschichte der christlichen Mystik, dass da die ganz hohen spirituellen Phänomene, die auch von tibetischen Buddhisten und Yogis berichtet werden, dass die da eben auch vorkommen. Deshalb können das keine Erfindungen sein, was nur eine Religion erfunden hat, nämlich bis hin, dass Menschen nicht mehr die physische Nahrung brauchen, also dieses Thema Lichtnahrung gibt es genauso in der christlichen Mystik.
Da gibt es einige Beispiele. Da gibt es einige Beispiele. Gerade bei, also Lichtnahrung, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ist ja wirklich ein völlig irres Thema eigentlich. Und auch sehr gefährlich für viele Leute. Also da sind natürlich auch schon einige verhungert dann. Da hat es eben nicht funktioniert. Aber offenbar hat es da einige auch Ordensschwestern gegeben. Ich habe jetzt aber die Namen, du hast vielleicht die Namen im Kopf, die nichts gegessen haben.
Ja, das ist noch im 20. Jahrhundert. Also deshalb sage ich, also in der katholischen Kirche gibt es immer auch noch die großen Mystikstars. Das ist die Therese von Konnersreuth. Die hatte wirklich, die hat da bei einem Brand auf dem Bauernhof geholfen und Wassereimer geschleppt und jedenfalls, also die hatte sich so verletzt und konnte schließlich wirklich, also die hat nicht freiwillig so einen 21-Tage-Prozess gemacht, die konnte einfach keine Nahrung mehr zu sich nehmen oder in sich behalten, und war aber eine enorm fromme, einfache Frau, sehr auch auf Eucharistie, also Christus wird da in der Oblate nochmal sozusagen, er energetisiert die so, dass er voll präsent ist mit seinen Frequenzen, seiner Gegenwart, und ihre Spiritualität war sehr darauf ausgerichtet, sodass der schließlich reichte, einmal freitags von einem Priester die Oblate gereicht zu kriegen. Oder Karfreitag, ich weiß nicht. Jedenfalls einmal die Woche hat sie die Eucharistie empfangen. Und freitags hat sie dann immer auch nochmal in mystischer Weise sich mit dem Leidensweg Jesu Christi vereinigt. Bisschen Stigmatisierung. Aber wahrscheinlich hätte diese Frau auch ganz ohne Hostie jetzt leben können. Also das ist Lichtnahrung im 20. Jahrhundert oder Levitationserfahrung Teresa von Avila, also die Gründerin des Karmelitenordens, die berichtet von Levitationserfahrungen während der Rituale, also der Heiligen Messe. Und für die war das gefährlich. Also die hatte überhaupt keine Lust damit anzugeben, weil das hätte sie das Leben gekostet. Weil da saßen dann eben auch noch Kirchenfürsten auch mit den anderen weiter hinten und sehen dann, wenn sie da durch die Kirche schwebt, also die wäre getötet worden. Und sie beschreibt, dass sie eine sehr zierliche Frau war, die das Letzte an Körperkraft verzweifelt aufbieten musste, um sich in Kirchenbänken festzukrallen, wenn ihr Körper wieder emporgehoben wurde. Und das sind keine Erfindungen.
Unglaublich. Ihr habt auch gehört, also mehreren Beispielen auch von levitierenden Priestern und Kirchensleuten. Es ist unglaublich. Und die haben, also das ist auch signifikant, was für einen Stress die damit gehabt haben, weil sie ja dann bezichtigt worden wären, mit der Hexerei oder mit dem Teufel im Bunde zu stehen, weil
genau das.
Fliegen tut man nicht.
Genau das ist es. Und das finde ich das Tolle an dem Buch von Dean Radin. Also der hat ja auch aus wissenschaftlicher Perspektive mit seinem Buch Supernormal jetzt mal versucht, also erstens sagt er, diese ganzen Psi-Phänomene, man kann nicht mehr behaupten, das sei wissenschaftlich nicht erwiesen, es gäbe keine Belege, die gibt es eben haufenweise, die trägt er zusammen. Und da hat er eben auch ein Kapitel über Levitation drin. Und er macht einfach deutlich, dass die Inder, wenn wir das mal erstmal vergleichen, levitieren bei den Indern und bei uns in der katholischen Kirche, bei den Indern sagt man, ja, da wird ja über mich geleugnet, dass man levitieren kann, das ist normal, aber es gibt eben noch höhere Stufen. Und da gibt es jetzt nicht das Kriterium, das kommt vom Teufel, sondern das ist einfach, das passiert einem Menschen, wenn er beginnt, den Körper zu vergeistigen, also immer tiefer ins Einheitsbewusstsein reintauchen. Und jetzt bei der katholischen Kirche ist das eine super politische Entscheidung, wenn jetzt die Hierarchie bestimmen kann, aha, dich lassen wir jetzt mal, bei dir legen wir fest, das ist die Ursache von Gott. Und bei dir, wenn das gleiche Phänomen auftaucht, können wir jederzeit sagen, kommt vielleicht vom Teufel. Also die Erfindung des Teufels ist ein genialer politischer Schachzug. Und das fällt einfach auf, dass wir das ist einfach ein Herrschaftsinstrument, was wir da noch aus dem Mittelalter haben. Also das ist einfach wichtig. Also ist doch klar, wenn der Priester nicht fliegen kann, aber eine Ordensschwester fliegen kann und wir nicht den Teufel erfinden, ist doch klar, dass die Ordensschwester höher entwickelt ist. Und dann läuft doch das Volk ihr nach. Und dann kann man das doch nicht mehr kanalisieren.
Du sagst Erfindung des Teufels, finde ich interessant. Ich meine, ich stimme dir da völlig zu, aber was war denn da die Vorlage? Also wie kam man überhaupt auf diese Figur?
So genau habe ich mich mit dem eben nicht beschäftigt, okay, weil er ja inzwischen wieder aus der Theologie rausgeschmissen ist.
Mhm.
Aber was andererseits auch klar ist, wenn man auf mystische Wahrnehmung zunehmend umschaltet, es gibt einfach hochdestruktive Energien und nicht umsonst haben dann eben auch im 20. Jahrhundert Ordensschwestern beschlossen, ein Kloster jetzt mal auf dem ehemaligen KZ-Gelände zu errichten. Einfach um die Energien von so einem, wir könnten fast sagen, verfluchten, belasteten Ort auch wieder zu klären, zu lichten. Also insofern, ich würde niemals diese destruktiven Energien abstreiten und dass es eben auch Rituale gibt, sich mit solchen Mächten oder auch Kraftfeldern zu verbinden. Und das ist eine Gratwanderung. Also ich unterscheide die Realität destruktiver Energien von der politischen Erfindung des Teufels. Weil das merkt man doch sehr schnell, wenn eine Ordensschwester fliegt und sie auf dem Weg der Liebe ist und ein immer glücklicherer Mensch, dass sie und sich als Persönlichkeit weiterentwickelt, dass das ein Reifungsschritt ist, während jemand, der mit destruktiven Energien in Kontakt ist, das sind nun mal Wege von Hass und dass diese Menschen eben ihr Ich nicht weiterentwickeln, sondern zunehmend entweder depersonalisiert werden oder wieder auf präpersonale Stufen runterfallen. Also die Mystiker hatten eigentlich immer ziemlich auch psychologisch nachvollziehbare Unterscheidungskriterien, ob man jetzt in einem also letztlich geht es bei Mystik um Kräfte wie den Intellekt oder bestimmte Fähigkeiten. Und man kann jede noch so gute Fähigkeit eines Menschen einsetzen, um Menschen zu fördern oder niederzuhalten. Also ab da beginnt das Schwarze.
Wann war denn jetzt, gehen wir jetzt dann wieder ein bisschen in die Geschichte zurück, wo war denn jetzt dieser Punkt oder wann hat es begonnen, dass dieses mystische Element wurde irgendwann zur Gefahr, kommt mir vor, oder wurde irgendwann sehr unbequem oder hat dann irgendwann die Hierarchie zu stören begonnen. Kannst du diesen Zeitraum oder diese Epoche ein bisschen beschreiben und wie es dazu kam und was da passiert ist?
Oh Gott, da wären jetzt meine Fachkollegen noch besser dran. Also so ganz diese historischen Details habe ich jetzt nicht vor Augen, aber man, das Lustige ist,
in den wesentlichen Zügen.
Beginnt, ja, das erste Problem beginnt damit, dass die Kirche überhaupt selber Macht bekommt, also selber eine Hierarchie wird und Macht ausüben kann. Und das wird thematisiert als konstantinische Wende, als also Kaiser Konstantin. Und eigentlich war es erstmal toll. Die Christen zur erlaubten Religion erklärt und ab da werden die eben nicht mehr verfolgt. Und das ist toll. Und dann baut er das eben auch noch aus, dass das jetzt also die Religion des Römischen Reiches wird, also die am besten geförderte. Und dann geht's aber langsam so weit, dass jetzt schon so scheinbar böse heidnische Traditionen diskriminiert werden. Also dass alte Einweihungsstätten von den antiken Mysterienkulten dann eben auch dicht gemacht werden oder so. Dann spätere Kaiser haben das versucht, nochmal ein bisschen wieder zurückzurollen, der Justinian und so. Aber da sieht man, Christen werden jetzt langsam selber ein bisschen zu Unterdrückern, kriegen Macht, können Posten vergeben und jetzt wird es einfach interessant, aus Sekundärmotiven Christ zu sein, zum Teil um Karriere zu machen und ähnliches. Und ab da, wenn jetzt Christentum zur Staatsangelegenheit wird, ist doch klar, dass man jetzt Abweichler beginnt zu verfolgen. Also die dann wird eben Staatsräson angewendet und an der Basis lebt aber vieles weiter. Und da wird jetzt die Gestalt von Origenes, den du schon erwähnt hast, spannend. Denn die Anfänge, wo man jetzt richtig nachweisen kann, wie haben die ersten christlichen Einsiedler meditiert? Das ist klar, das ist alles noch im Strom der Theologie von Origenes. Da können wir dann auch noch im Einzelnen drauf gucken. Da gab es schon Verfolgung der Origenisten. Also sozusagen der, die wirklich noch in der Richtung der Ursprungstheologie sind. Und die sind einfach mit Militärgewalt aus Wüstengegenden da in Ägypten vertrieben worden. Also das kann man schon sagen. Und so die Primitivlinge, die jetzt eine Mystik, die gar nicht so gut funktionierte, vertreten haben, also die sind leider verteidigt worden. Also so gab es dann schon so die ersten Geplänkel. Und Kanalisierungen sind dann eben auch die Frage, also meditiere ich als Einsiedler oder in einer kleinen Gemeinschaft rund um den Meister oder mache ich das im Rahmen eines Großklosters? Und da gab es dann auch schon immer wieder Reformbestrebungen. Also ja, ist ein Kloster jetzt ist ja gleichzeitig Großgrundbesitzer und so, die üben ja auch Macht in ihrer Region aus, haben Beschäftigte und so, und man gibt da Abgaben und da gab es dann eben auch immer wieder Bestrebungen, worum geht es uns eigentlich noch, warum sind wir hier, welche Meditationstechniken verwenden wir, und dann gab es immer wieder, das waren also erstmal die Benediktiner, und die Benediktinerregel lag mit beim Kaiser, bei wichtigen politischen großen Treffen lag die Benediktinerregel eben mit als Gesetzbuch auf dem Tisch. Also so sieht man, wie so ganze Orden auch das Abendland prägten. Und dann gab es aber auch immer wieder einzelne Reformstrebungen, also ein bisschen Franz von Assisi oder die Kartäuser, ganz tolle, die versucht haben, die Anfänge aus der Wüste wieder mit ins Christentum reinzunehmen. Und dann merkt man eben auch, manchmal ging es gut aus oder manchmal nicht so richtig gut, auch mit Ignatius von Loyola. Also der war auch ein ganz großer Mystiker. Also am Anfang des Jesuitenordens stand wieder eine lebendige Mystik. Nur, wenn man sich das mal deutlich macht, also Jesuitenorden ist ja, denn man unterstellt dem ja auch vieles. Am Anfang, Ignatius von Loyola war 7-mal in Haft, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, durch die Inquisition. Also das ist an sich schon ein Wunder, dass der überhaupt überlebt hat und den Orden gründen konnte, und das ist ein genialer Schachzug, dass er eben sagt, ja, wenn sich unser Ordenszweck eins, Nummer eins nicht verwirklichen lässt, dass wir da eben auch da Jerusalem mit befreien und da für sorgen. Denn unterstellen wir uns eben als Ordenszweck Nummer zwei direkt dem Papst, und der schickt uns dahin, wo was wichtig ist. Und das ist bis heute, dass ich, ja, da kann man sich immer noch drüber streiten. Also welchen Stellenwert sollte Mystik im Jesuitenorden haben? Weil das ist sehr klar beschrieben, dass der auch Visionen hatte, und während er selber einzeln die Messe feierte, dass er das Ritual so stark erlebte, dass er von Gott auch richtig klare Antworten kriegte. Also bis dann eben in die Zukunft gucken, was ist die richtige Antwort und alles. Also der hat direkt als Mystiker große Politik gemacht, und so eine Sachen, die haben dann natürlich auch immer eine lange Halbwertszeit. Aber gleichzeitig war das damals so kritisch, also spätestens würde ich sagen, so ab Reformationszeit wurde es richtig ernst nochmal für die katholische Kirche. Weil wenn jetzt lauter Fürstentümer evangelisch wären, ich übertreibe jetzt mal, das wäre, als wenn jetzt lauter Staaten sozusagen aus der EU austreten wollen. Das hat politische Relevanz. Da greift man dann doch zu Schutzmaßnahmen, wenn man da Interesse am damaligen Gebilde hat, um das mal zu erklären. Es ist eben nicht immer nur Religion, das sind auch politische Entscheidungen damals gewesen. Da hat man natürlich gesagt, jetzt nicht noch eine Bestrebung, noch eine Basisbewegung, die so ähnlich wirkt wie die Lutheraner, dass wir noch mehr Mitgliedstaaten verlieren. Also dass noch mehr Fürstentümer hier evangelisch werden und sozusagen aus unserem großen Bündnis austreten. Und ab da war nicht mehr so eine richtig günstige Zeit für Mystik. Also Mystik basisdemokratisch, wenn man versucht, nach einer großen Kirchenspaltung, also einem Riesenverlust, das Ganze nochmal zusammenzuhalten.
Also vor allem machtpolitische Überlegungen haben dazu geführt, dass man diese Leute zusehends zurückgedrängt hat.
Ja, so eben Ultima Ratio. Also zu viele Abweichler, wenn ganz große Machtblöcke wegbröckeln. Ja, so sehe ich es in erster Linie. Und
Abweichler
und ab.
sind schön, aber Abweichler sind sie ja nur dann, wenn der Rest, ich meine, warum eigentlich Abweichler? Sie irgendwie.
Naja, das ist schon das Ding. Also, sofern die kirchliche Hierarchie, also das ist jetzt erstmal die damalige Perspektive so um 1600, sofern die kirchliche Hierarchie nicht in Frage gestellt wird, zum Beispiel im Rahmen eines Klosters, und wenn man jetzt nicht öffentlich selber lehrt oder so, da kann man ein großartiger Mystiker sein. Aber sobald sich da jetzt irgendwelche Machtzentren bilden, wird es kritisch. Jetzt mal das Beispiel Madame Guyon. Geniale Dame, leider dann bastilhaft und kam nicht mehr ganz so gesund da raus und hat dann nur noch so einen kleineren Kreis weitergelehrt. Aber die hat, für mich ist das nicht mehr gefährlich, aber sowas Ähnliches probiert, was ich jetzt einfach als Remake nochmal probiere. Und Molinas und so damals. Die hat eine Schrift verfasst mit ganz einfacher Anleitung, wie Leute zu Mystikern werden. Und das war ein Erfolgsding. Also Riesenauflage. Und dann ist klar, also ab da ist auch Mystik schon immer ökumenisch. Also auch evangelische Leute sind zu der hin, als Schüler. Die haben Netzwerke gebildet, internationale Netzwerke. Also damals, die ganzen Nationalismen, das ist toll, was die gemacht haben. Aber so eine Figur, die so ein Machtzentrum um sich schart, das ist eben was anderes, als wenn Madame Guyon jetzt einfach eine Nonne gewesen wäre im Rahmen von einem Klosterverband, ja, und nicht so viel Wirbel macht. Und man hat sie dann ja auch leben lassen, aber eben mit der Auflage, dass sie nicht mehr öffentlich lehren soll. Und da wären Interessen dann schon deutlich. In Zeiten des Internet haben wir natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten.
Ja, das wenn wir befinden uns ja gerade im Umbruch, ne? Also Kommunikation scheint da schon eine wesentliche Rolle zu spielen, ne? Und die Möglichkeit zur Kommunikation. Ich meine, die ja, Druckerpresse klar, hat ja auch alles verändert, ne?
Das ist es. Also das finde ich sowieso mal spannend, wenn aus der Sicht der Medienphilosophen, wenn man oder überhaupt Medientheorie, wenn man guckt, dass Reformation eigentlich erst durch Buchdruck, Flugblätter und ähnliches möglich wurde, also dass Luther das alles verbreiten konnte. In der Manuskriptkultur, wo das alles hätte abgeschrieben werden müssen, hat das überhaupt nicht so eine Verbreitung. Also da kam wirklich einiges zusammen. Und insofern leben wir jetzt wirklich in einem super mystikbereiten Zeitalter, weil das Netz, also weil das Internet eben nicht hierarchisch ist oder wo eben auch, wo jeder zu einigermaßen günstigen Preisen auch Sachen drucken lassen kann oder als E-Book erscheinen lassen kann oder so. Und das ist eben eine nicht hierarchische Vernetzung, wo es Knotenpunkte gibt, einzelne Zentren. Und aus meiner Sicht muss die Kirche das eben auch bedenken. Also die Kirche der Zukunft wird nicht hierarchisch sein, sondern sie kann dann analog auch nur Netzwerkstruktur haben. Und das Tolle ist in einem Netzwerk, wenn man einen Knoten lahmlegt, übernimmt der andere dann eben diese Funktion. Und das ist so die Vision, wenn überhaupt Kirche denn als flacher, vernetzter Organismus, der dann aber auch sich mit anderen Netzwerken zusammenschließt, die aber sozusagen ähnlich ticken müssen. Also so mit ab Fundamentalisten oder ich habe recht, du bist falsch oder das passt ja nicht zusammen. Aber die haben dann ja auch häufig einen totalitären Anspruch und grenzen sich schon von sich aus ab.
Ja, das apropos Religion. Ja, und apropos Internet, also ich bin jetzt auch in Skype online gegangen, wenn jemand mit dir direkt sprechen möchte oder eine Frage stellen möchte, die vielleicht jetzt im Chat nicht so richtig durchkommt, wo ich da immer wieder nebenbei mitlese, dann sehr gerne Account CropFM. Okay, das heißt, das ganze Thema ist natürlich extrem komplex und vielschichtig und wir können hier da eh nur quasi diesen Überblick geben und so ein bisschen einen Einstieg, sich dann damit näher zu beschäftigen. Du hast ja auch sehr viel Material auf deiner Website, du hältst auch Vorträge. Und dieses ganze Thema, wie dann Mystik und Kirche zusammengespielt haben, obwohl sich die Kirche ja eigentlich aus der Mystik, kann man sagen, heraus entwickelt hat, aber dann quasi ihre Wurzeln, kann man das so sagen?
Ja, das finde ich klasse. Und in der katholischen Kirche gab es einen genialen Vordenker, Karl Rahner, der sagte, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Und zwar Mystiker ist einer, der etwas erfahren hat. Also der hat das schon wirklich auf den Punkt gebracht. Er interpretiert dann, er hat ein sehr eigenes Mystikverständnis wieder. Aber das ist es. Ein katholischer Theologe des 20. Jahrhunderts. Also der Christ der Zukunft wird Mystiker sein oder es gibt keine Kirche mehr. Also wir sind zurückgeblieben hinter den Leuten, die Yoga machen oder ähnliches. Die haben alle diese Erfahrungen in Richtung Einheitsbewusstsein. Und wir können nicht das derzeit doch sehr fragile und irrtumsanfällige Alltagsbewusstsein zum Hauptwahrnehmungsorgan für das machen, was Wirklichkeit ist. Ja, und da wird sich dann auch und sobald Leute Mystiker sind, hören die auch nicht mehr auf einen großen Meister oder einen großen Hierarchen, jedenfalls hier nicht im Abendland. Aber im Westen ist die Rolle eines Mystiklehrers dann eben auch eine andere. Und das, insofern glaube ich, Kirche wird immer sein. Das wird dann eben eine Netzwerkkirche sein, aber sie wird sich vieler Hierarchien entledigen und auch vieler edler Posten, weil das Netzwerk braucht das nicht. Das braucht dann wirklich Spezialisten für verschiedene Funktionen. Insofern mache ich mir da keine Angst. Also das Christentum ist mit seinem Personenverständnis sowas von attraktiv und mit dem Ziel, Materie zu vergeistigen, das ist doch zentral, darum geht's doch. Das ist doch die Spitze weißer Magie, was bei der Eucharistiefeier passiert, dass jetzt Materie vergeistigt wird. Nur dass die Kirche das nicht mehr so in Worte fassen kann. Und letztlich ist das exemplarisch. Jeder menschliche Körper soll so vergeistigt werden wie die Eucharistie, also wie die Hostie. Wir alle sollen sozusagen zum Leib Christi werden, zu dieser Hostie, in der Christus gegenwärtig ist. Und das als Einzel-Ich. Und dann in dem Organismus, also Ausdifferenzierung statt Entdifferenzierung. Also das sind alles Grundgedanken, die ich mit Kirche verbinde. Wo es durchaus verschiedene Strömungen weiterhin geben wird. Wir sind verschieden, wir sind auch auf verschiedenen persönlichen Entwicklungsebenen. Also auf keinen Fall Gleichmacherei. Und das wird nochmal ganz spannend sein. Also wenn wir das so weg aus dem, so sagen wir mal noch, so altägyptischen Priesterkastenmodell. Es gibt einen Oberpriester und der sagt, wo es längst geht. Es funktioniert ja schon bei den Evangelien nicht, nur dass da fehlt es ein bisschen, der Zusammenhalt kommt durch die Sache. Und wenn die evangelische Kirche das vormachen würde, wir machen jetzt in Mystik, also wir sind eine mystische Basisbewegung, das passt. Allgemeines Priestertum, die ganzen Konzepte sind da, aber die Sache ist seit der Aufklärung ganz schön zusammengekracht und seitdem ringt man um neue Zugänge zur Sache, hat sie aber nicht mehr so richtig im Blick, während die katholische Kirche die ganze Sache noch hat, die hat die gefüllten Schatztruhen, die sitzt da drauf, die hat funktionierende Rituale. Aber hat aus meiner Sicht, das ist jetzt wirklich nur meine subjektive Meinung als Theologin, hat aus meiner Sicht noch nicht geblickt, wie wichtig die spätmodernen Kategorien sind, also transpersonale Psychologie oder auch der interreligiöse Dialog in Bezug auf mystische Phänomene, weil da ist noch ganz viel an der mystischen Tradition drin. Und stattdessen gibt es da Bestrebungen, sehr, ich finde, bedenkliche Bestrebungen, was zu modernisieren, also wegzulassen. Und dann machen die den gleichen Fehler wie wir, während ich sagen würde, macht's wie bei Hase und Igel, bleib einfach nur auf der Stelle sitzen als Igel und du bist schneller als der Hase, weil du bist schon im Ziel.
Ja, du sagst funktionierende Rituale, das finde ich jetzt interessant. Ja, was funktioniert da genau?
Also aus meiner Sicht ein Ritual ist Aufmerksamkeitslenkung. Exemplarisch auf den Punkt gebracht ist das bei der so Zen-Buddhismus-Tee-Zeremonie. Würde man ja auch sagen, es ist sehr Schwachsinn, was passiert da. Aber jeder weiß, dass das total hohe Konzentrationsanforderungen an den sind, der es durchführt. Weil der macht wirklich nur eins und er ist es. Was er jetzt macht, er ist ganz da. Also es ist totale Bewusstseinspräsenz. Und wenn einer hochkonzentriert präsent etwas macht, das ist das Spannendste, der fesselt Aufmerksamkeit. Also ein Zerstreuter weckt auch nur Zerstreuung. Jetzt im christlichen Ritual geht es im Kern darum, die Aufmerksamkeit auf etwas Unsichtbares hinzulenken. Und zwar die Aufmerksamkeit aller, die jetzt total zerstreut, das dürfen die auch, dahin kommen, nämlich auf was Unsichtbares. Letztlich in Richtung Einheitsbewusstsein. Also auch im Kern wollen christliche Rituale den Menschen zu einer mystischen Erfahrung führen und ich sage gerne, das ist sowas, der Einzelne geht einen mystischen Weg, aber die Rituale sind sowas wie Meals on Wheels, also Massenmystik. Und jetzt brauchen wir erstmal bewusstseinsverändernde Techniken oder Mentaltechniken, damit die erstmal, egal in welchem Geisteszustand da hinkommen, erstmal auf eine Frequenz einigermaßen gebracht werden. Und das haben wir zum Beispiel in der Gregorianik, also dieses, selbst wenn da Texte gesungen werden, so Otto Walkes und so eine Komiker machen sich ja gerne lustig über diesen komischen kirchlichen Singsang, aber da passiert was. Also das ist ein monotoner Gesang und selbst wenn ich einen Bibeltext so singen würde, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Also das ist monoton, da gibt es nur so am Anfang so ein Initium, dass ich auf eine Tonhöhe komme und dann so nur das wichtigste Wort wird betont, nur ein wichtigstes und dann zum Schluss nochmal so eine kleine Schlusskadenz. Wenn man das lange genug hört, solche Gesänge, die erst recht selber singt, da sind ganz hohe Anforderungen, monotoner Gesang. Das ist, man muss sein Bewusstsein ausweiten auf die anderen, die singen. Also um mit denen schon mal ein geistiger Leib zu werden, sonst klingt das nicht gut. Jetzt schwingen die alle auf einer Frequenz Und indem man da zuhört, wird das Hirn eben auch auf diesen einen Ton konzentriert. So, jetzt haben wir schon mal das ist jetzt nur grob erläutert. Dann, wie ist so ein Kirchengebäude gebaut? Pff, geostet, in Richtung Osten. Über dem Altar, vielleicht Fenster, fällt das Licht rein. Ja, Messe soll ja eher morgens sein statt Abendmesse. Also wir sind auf die Sonne, Christus, das Lichtsymbol, die Lichtsymbolik ausgerichtet, die Aufmerksamkeit also aufs Licht. Jetzt nochmal so eine Hostie. Die Zen-Buddhisten haben ja den Kreis, aber hier auch. Das ist ein Punkt. Und wenn der nochmal hochgehoben wird, alle Aufmerksamkeit auf diesen einen Punkt gerichtet. Und wenn die jetzt zum Beispiel knien oder stehen, da hat man eine ganz andere Aufmerksamkeit als im Sitzen, vor allem beim Sitzen auf dem Stuhl. Man atmet dann auch anders. Also auch die Körper sind jetzt nochmal ausgerichtet, aufgerichtet. Und jetzt ist nochmal die höchste Anforderung, dass der das da vorne macht, mindestens die Aufmerksamkeit gesammelt hat wie ein Zen-Meister bei einer Teezeremonie. Dadurch lenkt er jetzt auch die anderen im Raum. Und dadurch werden die sozusagen jetzt bewusstseinsmäßig eingetaktet in die Frequenzen, in die er jetzt auf Christus ausgerichtet ist. Also das findet man jetzt leider wenig in evangelischer Theologie, in evangelischen, ja, sowohl auf der Konzeptebene als auch in den Gottesdiensten. Aber so ein sehr einfaches, popularisiertes Remake, das haben wir in Taizé. Da singen die ganzen Jugendlichen ein Mantra ziemlich oft. Und die kommen dann eben auch zu sich, die kommen bei sich an. Und viele Elemente aus dem Taizé-Gottesdienst, die basieren ja auf diesen alten gregorianischen, also auf unseren Uraltritualen, die wir im Westen hatten. Und es funktioniert bis heute. Nur, dass man es halt, wenn man das ewig immer dasselbe singt, also über Jahre, dann hat man das auch satt. Und Gregorianik hat eine viel größere Ausdifferenzierung und Vielfalt. Aber wer das ausprobiert, merkt, wow, ich werde ruhiger, ich verliere meine Sorgen, mein Körper wird ganz tiefenentspannt und ähnliches.
Jemand schreibt, ich finde die Ansätze von Frau Professor sehr, sehr interessant und wundere mich, dass sie mit dieser Haltung an einer evangelisch-theologischen Uni arbeiten darf. Hut ab. Schönes
Ja, das ist
Kompliment,
das
oder?
Schöne. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr nette, vorwiegend sogar jüngere Kollegen und auch eine Kollegin als ich. Ich kann nur sagen, genial finde ich, dass zum Beispiel mein einer Kollege, Neutestamentler, Herr Popkes, Uni Kiel, der beschäftigt sich jetzt, was überfällig ist, endlich eben auch mit Nahtoderfahrungen. Und zwar nicht, dass er einfach nur sagt, wie sonst Materialisten, ja, das ist nur entweder zu viel oder zu wenig Sauerstoff im Hirn, sondern das ist eben eine reale mystische Erfahrung. Und wir haben uns da so ein bisschen spezialisiert. Also, der kriegt jetzt eben auch totales positives Feedback, der vernetzt sich eben auch mit den Vereinigungen, wo sich Menschen zusammenfinden mit Nahtoderfahrung. Also endlich jemand, der eben auch in der evangelischen Theologie das, was eigentlich längst schon durch fast jede Talkshow durch ist, aber endlich auch auf akademischer Ebene aufgreift. Wir kommen einfach nicht umhin. Also das sehe ich bei meinen jüngeren Kollegen, dass sie zunehmend einfach merken, dass da auch was anders werden muss. Solange man es einfach auf wissenschaftlicher Ebene macht, ist es ja auch spannend, es ist interdisziplinär. Aber ich gebe zu, wenn man damit anfängt, ist das doch so ein bisschen einsam. Und andererseits, meine Hauptgesprächspartner sind ja erstmal auch, also Meditationsforschung und ähnliches, wo ja schon viel passiert ist. Also ich glaube schon, die evangelische Kirche war immer ziemlich schnell wichtige kulturelle Bestrebungen in sich aufzunehmen. Ich bin jetzt vielleicht, sagen wir mal, maximal 20 Jahre zu früh da. Und dann wird das, was ich heute sage, Standard sein und die Studenten werden gähnen. Aber es ist erstmal, wenn man was neu macht, es ist anstrengend. Also mein ganzer Bezugsrahmen des Denkens ist eben was erstmal jetzt noch nicht so in der klassischen theologischen Ausbildung beheimatet ist, wie transpersonale Psychologie oder so. Also die kommen bei mir nicht umhin, sich mit Maslow zu beschäftigen, Abraham Maslow oder mit Roberto Assangioli. Aber ja, alles hat einen Anfang.
Ja. Jemand fragt nach Astrotheologie. Noch nie gehört. Du?
Theologie, der, soll man sagen, was er damit meint, ob das da was damit zu tun hat, jetzt auch sozusagen die Kräfte von Sternbildern oder so mit aufzugreifen, weiß ich jetzt nicht.
Ich habe keine Ahnung. Er schreibt nur, frag doch bitte mal nach Astrotheologie, und da ich das einen interessanten oder lustigen Begriff finde, habe ich dich gefragt, aber ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht konkretisiert das. Vielleicht eine.
Sonst sage ich einfach nur, das ist jetzt eine ganz subjektive Assoziation.
Jesus ist die Sonne, sagt er jetzt noch, aber ja, gut.
Ach so, ja, Jesus ist die Sonne, ja.
Aha, okay.
Er hat einen wichtigen Punkt aufgegriffen, den ich bisher aber jetzt noch nicht so ausgebaut habe. Es ist ja kein Zufall, dass Weihnachten eben auf die Wintersonnenwende gelegt wurde. Also jetzt ist Kirchenjahr. Also wer im Weg des Christentums zur Erleuchtung kommen soll, wie wird der Weg der Erleuchtung mit dem Jahreszyklus verbunden und dem Erleben der Jahreszeiten? Also weil letztlich der Mystiker merkt ja, genau wie der Zen-Buddhist auch, aber auch im Christentum, der Baum und ich sind nicht getrennt. Also wir haben vielleicht Energiefelder auf unterschiedlichen Frequenzen, aber wir können auch direkt miteinander kommunizieren, oder auch das Pferd und ich. Das alles, was ich betrachte, mit dem werde ich eins und ich spüre es von innen her. Das ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass im Kirchenjahr jetzt, also Johanni, das ist ein Fest, also zur Sommersonnenwende. Und genau der Gegenpol ist die Wintersonnenwende. Und ganz viel sprachen die frühen Kirchenväter auch, dass Christus eben die wahre Sonne ist oder das wahre Licht. Da gibt es noch ganz große Geheimnisse, wo einfach noch mal mehr weiter drüber geforscht werden müsste. Also ich hatte mal auch einen kleinen Aufsatz über Jesus Christus als Sonne bei den Kirchenvätern geschrieben und fand, da gibt es wirklich noch sehr viel, weil die Sonne aus mystischer Sicht ist ja da auch nicht irgendein Klumpen, und ich finde es spannend, wie in der Spiritualitätsszene diskutiert würde. Also ja, warme Sonne, kalte Sonne oder was auch immer. Letztlich ist alles Bewusstsein. Da glaube ich schon. Also wenn die Sonne das Zentrale in unserem Sternsystem ist, dass die dann eben im Bereich der Schöpfung eben auch einen ganz wichtigen Zugang darstellt. Also alleine schon dieses ganze Thema Sonnenyoga oder so, also das ufert jetzt zu sehr aus. Also zumindest hoffe ich, dass das rüberkommt, dass ich jede spirituelle Strömung, die da ist, sehr ernst nehme, versuche mit dem zusammenzudenken, was im Christentum ist. Dann natürlich auch sage, okay, es sind uns zum Teil verschiedene Wege. Aber wir sind nun mal letztlich Wesen, wir sind Frequenzwesen, so ein bisschen was wie menschliche Stachelrochen, also elektromagnetische Felder, die sich in Klang oder in Farben übersetzen lassen als Frequenzen. Und ich bin da der Überzeugung, wenn wir uns in dieses Kraftfeld von Jesus Christus nochmal direkt einloggen, mit dem Bewusstsein, dass dann sehr hohe Frequenzen in uns überspielt werden, und dass wir, um das auch als physische Körper zu erleben, auch dieses ganze Thema Sonnenlicht und ihr gesamtes Lichtspektrum auch sehr ernst nehmen müssen. Also das oder eben das Gegenteil. Also
du verwendest,
aber das merkt man immer wieder. Also entweder ist die Sonne wichtig oder dunkle Höhlen, also völliger Lichtentzug.
Du verwendest da einen meiner Lieblingsbegriffe, Frequenzen. Das hat dermaßen inflationär verwendet. Was meinst du damit? Oder was meinst du damit?
Na, erstmal diese ganzen Grundtatsachen, die jetzt natürlich durch Meditationsforschung nochmal so weit ausgebaut wurden. Also wo im Hirn, welche Frequenz und sowas. Aber erstmal diese
also Hirnfrequenzen, die, meinst du auch?
Genau, Hirnfrequenzen ist schon mal total wichtig. Mhm. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, bei Monroe-Frequenzen, jetzt sagt man, das ist erstmal nur bis 70 Hertz, gucken wir mal. Aber dieses elektromagnetische Spektrum, das geht ja so weit, also mit hoch 10 und so solchen Zahlen.
Ja, wir sind das bei Terahertz, ne? Das sind diese Bodyscanner.
Das, was unser Hirn uns widerspiegelt, also wenn Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehen, tasten, schmecken kann, da können wir ja schon lachen, weil ja bestimmte Tiere schon mit ganz anderen Frequenzbereichen arbeiten, als das, was wir Menschen wahrnehmen.
Ja, vor allem, dann glauben sie nicht an Radio oder Mobilfunk, ne? Das können uns nämlich weder riechen, schmecken, sehen, irgendwas. Und das funktioniert.
Da wäre eben, Und da wäre eben auch ein Hund schon Mystiker, weil was der riechen kann, was wir nicht riechen können und so weiter. Und aus meiner Sicht, da warte ich noch drauf. Also ich bin, gebe ich zu, ich bin großer Fan von Nikola Tesla, weil der sagt, alles im Universum lässt sich eben in elektromagnetischen Frequenzen wiedergeben. Ja. Und das sind doch schon die ganz, ganz zentralen Sachen. Wenn Fritz Popp, gut, das hat ihn seine Professur gekostet, jedenfalls so wie es dargestellt wird, ich weiß nichts anderes, dass er jetzt sagt, hey, unsere Zellen bauen sich so schnell auf und ab, dass die wissen, wie sie sich entwickeln sollen. Da reichen die chemischen Prozesse überhaupt nicht. Die müssen sich mit Lichtgeschwindigkeit verständigen können. Also brauchen wir was, um das zu messen. Und seine Doktoranden, glaube ich, war es, dass die dann ein Messgerät erstellt, dass diese These begründet ist. Ja, unser eigener Körper, wir sind Lichtwesen. Und da merkt man doch schon, das ist nachweisbar, wie da die wissenschaftliche Community abwehrt und sagt, nee, das kann alles nicht sein. Dabei hat er erstmal nur ein Messgerät für einen anderen Frequenzbereich gefunden, das langsam, oder über Kirlian-Fotografie, die leider immer noch nicht Gasentladungssachen da anerkannt ist, aber da kann man doch so messen, ja, wie viel Kräfte kannst du aufbauen oder ein bisschen Masaru Emoto, da wird es dann noch spannender. Der Geistheiler Christos Trosinakis arbeitet ja auch gerne mit sowas. Also wie weit ist es messbar, dass Hirnfrequenzen von einem Ort zum anderen übertragen werden können oder auch Fernheilung möglich ist? Und dann kann man dann messen, ja, der andere, die gleichen Hirnfrequenzen sind übertragen worden, zeitgleich oder so. Mhm. Also aus meiner Sicht, alles, wovon die Mystik redet, wird zunehmend in riesen Hochfrequenzbereichen auch eines Tages nachweisbar sein. Weil das, was Mystik macht, ist, wir beschreiben keine Überwelt. Wir beschreiben einfach die vorhandene Welt differenzierter. Und Mystiker sind Menschen, die, ich habe früher gerne gesagt, scannen oder so, aber das klingt jetzt nicht so nett, die einfach die Wirklichkeit nochmal etwas besser abscannen können. Und deshalb meine ich, es ist die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung, dass das Menschen sind, die ihre Wahrnehmungsfähigkeit so trainiert haben und auch erstmal entstört haben überhaupt, sich selbst als Wahrnehmungsfeld, damit sich da was überhaupt abbilden kann, klare Ergebnisse. Und eines Tages wird es dafür aber auch Messgeräte geben, die das dann auch beweisen können. Also wir sind noch lange nicht der Gipfel der Kultur. Und das finde ich einfach am spannendsten. Also lange Zeit, so von der Aufklärung her, von der atheistischen Moderne her, hieß es ja immer entweder Glaube oder Naturwissenschaft. Und da sind wir ja längst beim sowohl als auch, oder dass das eine das andere fördert, angelangt.
Wir im Ankündiger deute ich es auch ein bisschen an. Also wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, es gibt also sehr viele Menschen, die aus der Kirche austreten, weil sie damit nichts mehr anfangen können. Jemand schreibt da eine recht interessante Frage: Welcher Okkultist wechselt denn zum Christentum, nur weil die dann auch meditieren?
Ja, verstehe ich. Verstehe ich.
Wahrscheinlich nicht viele. Aber im Prinzip haben ja die, du nennst es immer sehr nett, die etablierten Religionsanbieter, die haben ja ein Vakuum eigentlich hinterlassen, indem sie sich aus diesem Bereich Mystik völlig zurückgezogen haben. Ja, teilweise aus Angst vor Kontrollverlust, warum auch immer. Ja, du hast also mehrere, du hast das ja irgendwie geschildert, wie das passiert ist, was deiner Meinung nach dahinter steht. Gut, manche werden meinen, ja, die haben aufgehört, sich mit Mystik zu beschäftigen, weil es halt ein Blödsinn ist, aber okay, ist auch eine Meinung, ist auch eine Meinung, aber trotzdem, es ist ein Vakuum hinterlassen worden, ja, also da ist einfach, mit Blödsinn meinen die natürlich, das existiert alles gar nicht, das ist nur in unserer Einbildung, und sie haben ja gar nicht so Unrecht, ne? Es ist, unsere Einbildung ist halt nur ein bisschen stärker, oder ist ja, glaube ich, einfach nur ein bisschen mehr, als wir glauben, dass sie ist, sondern es ist,
letztlich ist alles Einbildung.
Ja. Es ist letztlich eigentlich alles Einbildung, irgendwie, weil wir nehmen da Dinge wahr, die existieren ja gar nicht so, sondern wir schönen das ja, wir filtern das ja. Ja, also, und da gibt es ja auch eben die Neurowissenschaften und so weiter, die finden da sehr viel raus, also wie wir auch die Welt konstruieren, ne? Und der Mystiker dekonstruiert sie wieder eigentlich. Ne?
Ja.
Gut, trotzdem, es ist also ein Vakuum hinterlassen worden, und da sind natürlich eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert, oder sagen wir angefangen im 19., glaube ich, war die Blavatsky, nein, die war im 19., angefangen mit Blavatsky, wird da sicher was sagen, die Dame, oder?
Ja, klar.
Das sind ja unglaubliche, ich nenne es jetzt einmal Alien-Mythologien entstanden. Die haben alle, also sogar die, das wusste ich eigentlich gar nicht, also sogar Steiner und also wo dann auch die Waldorfschulen dann irgendwie daraus entwickelt haben, soweit ich das verstehe, sogar der hat da eine Kosmologie, die also wirklich gigantisch ist und die also Galaxien und ich weiß nicht, was für Zivilisationen damit einschließt und übernatürliche Wesen und so weiter. Und wir haben natürlich, es gibt in der jetzigen Zeit gibt's die Exopolitikbewegung, die einfach sagt, ja, diese UFO-Erfahrungen, die Menschen haben, diese Entführungserfahrungen, die sie haben, das sind einfach Außerirdische. Punkt, ja. Ganz einfach. Aber lustigerweise alle haben dann im Kern genau denselben Punkt wieder. Sie beschäftigen sich dann aber mit Mystik, sie beschäftigen sich mit Bewusstseinsphänomenen. Paranormale Phänomene ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Mystik, so wie ich das verstehe. Ja? Oder ist einfach eine Begleiterscheinung, die einfach da ist. Ja,
ja
ich werfe dir das jetzt mal alles vor. Was sagst du da dazu?
Also das Lustige ist, wir sind doch selber Geister oder Gespenster. Wie hier so ein Skelett mit Fleisch drüber steuern und letztlich, wie dieses Skelett uns erscheint, unser Körper ist unser eigener Avatar. Schon spätestens, jetzt mal vom Christentum wieder ausgehend, da gibt es im Glaubensbekenntnis diesen Satz, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das meint ja nicht, die jetzt leben und fast schon Heiligenschein elektromagnetisch vor lauter Meditieren entwickelt haben, sondern das meint, die Gemeinschaft der Christen quer durch die Zeiten besteht weiter. Wir machen an der Grenze des physischen Todes nicht Halt. Dann haben wir eben auch unsere sogenannten aufgestiegenen Meister, also die sogenannten Heiligen, also die auch Wunder bewirken konnten und alles. Also ab da wird es ja schon spooky. Und diese ganzen Bestattungsrituale waren Wegeleit für diesen Ablöseprozess vom Körper, drei Tage erstmal aufgebahrt lassen im Haus. Weil das ist kein Aberglaube, weil die damals noch beobachten konnten, wie sich zunehmend sowas vom Körper ablöst. Und übrigens, das war kein Esoteriker, sondern Papst Gregor der Große, war, glaube ich, der erste Papst, der Nahtoderfahrungen im 5. Jahrhundert gesammelt hat, als Beweis für das, also an sich schon Jesus mit Ostern und diesen ganzen Erscheinungen, ja, das ist ja auch Geistererscheinung und sowas. Also, da hat man sich schon immer mit beschäftigt und es gab schon immer die These, dass wir eben auch als Menschheit im Weltall nicht alleine sind, dass es einen Riesenbereich der sogenannten unsichtbaren Schöpfung gibt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Theorien. Sind das nur Liebewesen oder ist die vielleicht sogar polar geschaffen, dass es da eben auch auf höherer Ebene eben auch immer gut oder böse gibt oder sowas.
Ich muss da kurz einhaken. Du sagst zum einen, dass wir im Weltall nicht alleine sind. Ich kann mir da jetzt irgendein Kommentar von der katholischen Kirche, da gab es nur diesen Signor Balducci im Vatikan, der hat auch in letzter Zeit immer wieder dann verlautbart, na, wir hätten kein Problem mit Außerirdischen, was immer man jetzt damit genau meint, aber oder Überirdischen oder anderen Wesen halt von da draußen, die sind dann halt auch Kinder Gottes. Aber kannst du das ein bisschen ausführen?
Das Lustige ist ja, wir sind ja selber nach unserem Ableben dann schon mal Außerirdische, weil wir uns nicht mehr materialisieren, sondern einfach auf einem anderen Frequenzband leben.
Okay, aber das sind ja zwei...
Und das ist für mich jetzt schon mal ein Beispiel. Und der Rest ist für, also wenn selbst der Dalai Lama, der hat doch, glaube ich, auch was dazu gesagt, dass wir nicht die einzige bewohnte Galaxie sind.
Aber warte mal, das ist ja lustig, weil du sagst, wir sind dann Außerirdische. Nein, wir sind dann überirdisch.
Ja, überirdisch sozusagen.
Aber das ist ja nur dasselbe wie außerirdisch.
Wahrscheinlich auf unser Sternsystem dann weiterhin beschränkt, aber ich finde das einfach nur logisch okay. Anzunehmen oder weiß ich nicht, oder ja, ein bisschen Einheitsbewusstsein, gut, klar, das sind immer größere Verallgemeinerungen, aber das ist doch so ähnlich, wie dass wir am Anfang dachten, die Welt ist eine Scheibe und wenn man zu weit segelt, fällt man runter, ist das doch logisch eigentlich, dass wenn alles sowieso fraktal organisiert ist als Schöpfung, dass es auch andere Zivilisationen geben wird. Und dann ist einfach nur fraglich, ob die sich auf unserer Frequenz bis hin zu einem sichtbaren Körper materialisieren. Also, und ab da wäre ich dann eben auch ein bisschen vorsichtig. Andere Kulturen, andere Sitten oder so. Dass ich jetzt nicht sagen würde, jeder Alien wird gut sein oder so. Also das sind doch erstmal nur Chiffren, weil wir wissenschaftlich noch nicht weit genug sind.
Also mit Aliens, damit bezeichnest du jetzt eigentlich alles, was du sprichst da jetzt eher von
Kulturen, einfach auch Kulturen, was weiß ich, nennen wir sie Humanoide oder so. Aber da habe ich keine Ahnung, weil da kenne ich jetzt nicht so die alte Überlieferung, aber ich kann mir vorstellen, das sind ja jetzt erstmal Vorschläge, also da gibt's ja auf akademischer Ebene noch gar nichts, aber wenn jemand sagt, wo heute jemand sagt, mir ist ein Alien erschienen und der hatte Böses im Sinn, dass das vielleicht das war, was im Mittelalter als Dämonen bezeichnet wurde und dass man dann eben auch versuchte, die Menschen davor zu schützen, indem man mit bestimmten Mitteln, was weiß ich, geweihtes Wasser oder geweihtes Öl versucht, die Frequenzen des Menschen jetzt so zu erhöhen, dass er dann eben nicht mehr von der Alienfrequenz angepeilt werden kann oder ähnliches. Ja, also manchmal sind es vielleicht wirklich nur Begriffe, da müsste man die Phänomene nochmal genauer studieren.
Also ich beschäftige mich ja schon relativ lang immer wieder mit diesem Thema, weil es so verquer so und so völlig unfassbar irgendwo ist. Und einige dieser Begegnungen mit sogenannten Außerirdischen, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff schon mal allein, ja, weil Außerirdisch ist für mich oder war für mich ursprünglich einmal ein Astronaut von einem anderen Sternsystem, ja, das ist, aber dieser Begriff hat sich völlig verändert und das, was du jetzt da reinbringst, ist eben nicht außer, sondern eher überirdisch oder parallelirdisch oder wie auch immer, ja. Jedenfalls eine andere Existenzform als wir, in der wir jetzt existieren, aber halt irgendwie die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Und das Interessante ist, dass viele dieser Berichte, wo Menschen Außerirdische getroffen haben wollen, sehr ähnlich sind zu Begegnungen, die Menschen vor Hunderten von Jahren gehabt haben, nur sie werden anders in einen anderen Kontext gestellt. Glaubst du auch, dass das so ist, dass einfach die Außerirdischen, die Aliens von heute waren die Dämonen von gestern oder zumindest ein Teil dieses Phänomens? Man muss vorsichtig sein, es ist wirklich so.
Also ich bin da auch vorsichtig und ich habe mich da nicht in die Literatur eingelesen. Spannend fand ich nur, weil mein Job ist ja immer zu gucken, wo gibt's von der Wissenschaft her Möglichkeiten, alte religiöse Phänomene heute nochmal neu und anders zu deuten, so dass sie sogar verständlicher erscheinen. Und spannend fand ich von Brian Greene, das ist ja so Professor für theoretische Physik und Mathematik an der New York University, einer der führenden Stringtheoretiker, der hat ja so ein Buch geschrieben, Das elegante Universum, und dann eine BBC-Doku mit glaube ich 3 Stunden DVDs. Und der sagt Sätze, also ich verwende das auch gern bei mir im Unterricht an der Uni, dicht neben uns könnten auch nochmal Paralleluniversen existieren, nur einfach auf einer anderen Membran, also einfach nochmal anders schwingend. Und das wäre noch nicht mal räumlich so getrennt und vielleicht können wir eines Tages starke Gravitationswellen austauschen, um mit diesen Wesen zu kommunizieren. Also so eine Sätze sagt der, weil früher der Außerirdische kommt da halt ja als Kosmonaut oder Astronaut, je nach Ostblock, Westblock, zu uns. Aber inzwischen hat sich das ja auch zum Glück popularisiert, dass das Weltbild, was wir noch so mechanisch und in den Stockwerken seit der Aufklärung da noch in unseren Köpfen hatten und sagten, deshalb geht das alles gar nicht, was die Mystiker sagten. Das Weltbild hat sich durch die Stringtheorie, gut, sie ist jetzt noch nicht experimentell erwiesen, aber rein rechnerisch leben wir in einem Universum, das mindestens 12 Dimensionen hat. Und ganz seltsame Phänomene wie Wurmlöcher und ähnliches. Und auf diesem Hintergrund kann man natürlich die Erfahrung von Mystikern bisschen Hilfe, ich habe mit einem anderen Wesen kommuniziert, kann man sie nochmal anders verstehen. Also mir geht es auch erstmal nur um die Denkmöglichkeit, ohne dass ich mich da schon festlegen will.
Glaubst du, dass die Mystik besser verstanden wird, je weiter die Wissenschaft eigentlich an Dinge stößt, die eigentlich Mystiker schon lange beschreiben? Das ist ja sowieso interessant. Also die Pauli und Heisenberg und die ganzen Leute, die haben teilweise Dinge gefunden und auch beschrieben, die eigentlich von Mystikern schon genauso beschrieben wurden. Konzepte, also da geht es wirklich um Konzepte. Dieser Urgrund, den ja die Quantenphysik versucht zu beschreiben, die subatomare Physik, ist ja eigentlich der Urgrund, ne? Also das, aus dem dann wirklich die Dinge bestehen, ne? Oder naja, muss man auch vorsichtig sein, weil das geht ja immer weit, wie man sieht, aber die Beschreibungen, die dann die Quantenphysik verwendet, ist ja oft verblüffend ähnlich zu Erfahrungen und Strukturen und so weiter und Konzepten, die Mystiker beschreiben.
Ja, also wie gesagt, nur gibt es sehr, sehr verschiedene Mystiker, die bildlose Mystik und dann die Visionsmystik und so. Ja. Aber je klarer der Geist wird und je weiter wir in diese Bereiche der bildlosen, rein mentalen Mystik und noch darüber hinaus eintauchen, es ist einfach die subjektive Wahrnehmung eines Nichtwissenschaftlers, der aber diese ganzen Phänomene selber erfährt. Und dann ist es natürlich zum Teil problematisch, in welche Sprachform übersetzt er das oder so. Aber Mystik ist einfach aus meiner Sicht im besten Sinne eine hochgradig verschärfte Wirklichkeitswahrnehmung, sodass es wirklich spannend sein kann. Wenn Mystiker oder die großen Meister auch in den anderen Religionen, also Hindus oder tibetischer Buddhismus oder ähnliches oder hohe Zen-Meister, wenn die bestimmte Phänomene beschreiben und das unabhängig voneinander, als es damals noch nicht über Internet vernetzt war oder durch Buchdruck ausgetauscht, wenn die alle die gleichen Phänomene beschreiben, das wäre doch die Herausforderung für Wissenschaftler zu sagen, wie muss ich meinen Verstehensrahmen und meine Hypothesen erweitern oder verändern, um das Ding zu erfinden oder um das nutzbar zu machen. Und da wird ja schon gemunkelt, also dass in dem einen Buch von Bludorf, dass also Levitation längst auch schon erforscht ist, nur dann eben immer zuerst, sobald da was veröffentlicht wurde, dann doch ziemlich schnell zugunsten großer Rüstungskonzerne.
Franz Bludorf, wir haben da leider, ich habe jetzt schon lange nichts von Ihnen gehört, aber wir haben einige interessante Interviews geführt, unter anderem auch über einen Herrn aus Ostdeutschland, der da irgendwie so ein Levitationsgerät entwickelt haben soll. Interessant, dass du ihn
erwähnt. Ja, also darüber kann ich nicht sagen, aber das, zumindest fand ich das spannend, das bei ihm entfaltet zu sehen, dass mystische Phänomene vielleicht schon längst technisch umgesetzt wurden, nur dann eben, dass sie dann zum Preis so einer sicherheitsrelevanten und Hochtechnologie zählen, dass das jetzt noch nicht sozusagen so verbreitet ist, dass jeder da seinen kleinen Levitomaten zu Hause hat. Also letztlich all das, was die Mystik entdeckt hat, das sind Modelle, dass Menschen sie nachschaffen, bis im Irdischen, bis es dann eben auch physische Realität wird. Also wie das Internet, wir sind schon immer vernetzt und weil das eine Grunderfahrung ist, wird dann eben auch das technische Medium dafür bereitgestellt, auch für Leute, die jetzt nicht selber sich mystisch so weit entwickeln wollen, dass sie eben auch direkt ohne Zeitverzug miteinander kommunizieren können. Und das ist eine mystische Grunderfahrung, nur einfach auf technischem Weg inzwischen.
Das finde ich sehr spannend. Also du sagst, auch Tesla fasziniert dich, mich fasziniert der Mann auch, vor allem das, was er herausgefunden hat. Er hat ja auch das Radio erfunden zum Beispiel. Aber ich lese das ein bisschen raus, dass also für dich diese Technologien, die in die unter anderem Tesla, weil da gibt es ja jetzt viele seither, es ist schwierig zu sagen. Du hast da so mystische Technologien, hast du gesagt. Das finde ich ist eine interessante Kombination. Also glaubst du wirklich, dass also diese Konzepte, die in der Mystik beschäftigt werden, tatsächlich in technische Geräte umgesetzt werden können?
Ja,
also dass man aus der Mystik auch quasi sowas, fast sowas wie Bauanleitung ist zu viel gesagt, aber sich Inspiration holen kann dann für technische Geräte, für Technologien und auch vielleicht für neue Hypothesen, für neue Theorien?
Also in jedem Fall. Aus meiner Sicht gerade das Studium, wenn Mönche ihre Hirnfrequenzen gezielt verändern können durch bestimmte Übungen, ist ja jetzt auch entstanden, was weiß ich, die neue Medizin der Emotionen oder so ähnlich. Denn die Frage, wie weit kann ich durch Übungen selber meine Hirnfrequenzen steuern lernen, dass ich begreife, ich bin nicht sozusagen einem Sender, einem Frequenzbereich ausgeliefert, dass dann immer nur ein Radiosender ertönt, so jemand anders sagt, ja, mit meinem Hirn nehme ich eben auch noch Inforadio oder Klassikradio wahr, du musst nur deine Frequenz verändern. Und dann dauert es doch nicht mehr lange, dass dann technische Mittel, um Hirnfrequenzen steuern zu können, erfunden werden, dass man das nicht mehr durch alte spirituelle Übungen machen muss. Vielleicht stellt man dann fest, dass man das dann eben auch noch nicht nur der Einzelne per Kopfhörer, sondern dass man die Dinge auch aussenden kann, und ab da kann es dann auch wieder kreuzgefährlich werden. Weil sobald aus mystischen Kommunikationsformen Techniken, die isoliert angewendet werden können, verwendet werden können. Mystik ist die intensivste Form, wie Menschen miteinander verbunden sind, und natürlich auch die verletzlichste Form. Man kann alles, was, sagen wir mal, weißmagisch angewendet wird, auch schwarzmagisch einsetzen. Also was zum Heilen dient, auch zum Zerstören. Also ich sage immer, das sind dieselben Kanäle, die ein Geistheiler verwendet oder auch jemand, der einen anderen Menschen unter seine Herrschaft bringen will. Und das jetzt auf technischem Wege, deshalb bin ich dann so ein bisschen zurückhaltend und preise da nicht nur eine rosige Zukunft. Also sobald man weiß, dass unsere Hirne über Frequenzen steuerbar sind und dass wir schon immer vernetzt sind, und dass es einfach darauf ankommt, das ist ja wie ein mystischer Lehrer mit seinem Schüler in Verbindung bleibt. Der nutzt doch genau diese Kanäle. Und wenn der, was weiß ich, einen Panikzustand kriegt, dass der Mystiklehrer dem jetzt Frequenzen sendet, dass der in tiefe Ruhe kommt und ohne dass man jetzt ein Telefon verwenden muss oder so, und dann ist doch nur eine Frage der Zeit, wann das jetzt technisch umgesetzt wird, aber dann als Mystiklehrer weiß man, dass man in der Lage ist, alle Frequenzen zu senden.
Sehr spannend. Also, falls jemand sich noch per Skype in dieses Gespräch einschalten möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Wir kommen ans Ende dieses Gesprächs. Wir haben es auf ungefähr so 2 Stunden angelegt. Vielleicht ist diese Art von Technologie und auch Wissenschaft, wenn man es einmal, vielleicht ist das auch irgendwo die Mystik des Westens, kann man das sagen? Vielleicht, oder sie wird dazu.
Nein.
Oder ist es genau das Gegenteil?
So ist es. Also die Anthroposophen sagen eher das Gegenteil. Mhm. Also das ist so ein Unterschied, ob ich selber eine... Ja, oder ich vergleiche es gerne zwischen Meals on Wheels und selber kochen lernen, bis hin zum 5-Sterne-Koch. Das, was wir von außen serviert kriegen, also das ist so ein Riesenunterschied, ob ich selber jetzt lerne, meine Hirnfrequenzen aktiv zu steuern oder fortan abhängig bin von technischen Geräten. Und über die technischen Geräte kann natürlich wieder sehr manipulativ bestimmte Inhalte selektiv verbreitet werden, die aber nicht die ganze Wirklichkeit widerspiegeln. Und dann ist es doch besser, selber die Wirklichkeit abzuscannen und auszuloten, um sich selber ein Bild davon zu machen, ohne Vermittlung über technische Geräte, die, wie gesagt, wieder sehr, sehr leicht manipuliert werden können. Also es ist ja immer nur eine Gratwanderung zwischen Information und Manipulation. Und das ist auf technischen Wege ganz gut möglich. Also ich glaube sehr, dass alles, was wovon Mystik spricht, dass das in Technik umgesetzt wird, aber ab da bedarf es immer einer Ethik. Bei Mystik ist es ja häufig so, dass man sich selber erstmal persönlich weiterentwickeln muss, ehe man bestimmte Fähigkeiten erlangt. Und dann geht das ziemlich organisch einher. Aber wenn jetzt jeder, was weiß ich, da sich so ein Frequenzomaten umhängen kann, oder ihn sogar für oder gegen andere einsetzen kann, es ist einer meiner Träume, dass ich denke, ja, wenn man als Geistheiler sich einfach mit dem Einheitsbewusstsein verbindet, eintaucht, Kanal wird und das weiterleitet, dann muss es so eines Tages möglich sein, dass auch ein Gerät solche Frequenzen dem anderen dann sendet, und andererseits weiß man, ein analoges Gerät könnte dann genau auch als Waffe erfunden werden.
Ja, Bewusstseinstechnologie ist ja eine heiße Utopie, ne? Und sehr gefährlich wahrscheinlich. Sehr gefährlich.
Ja. Ich hoffe, dass solche Technologie erst entwickelt wird, wenn die Menschheit auch reif dafür ist. Und insofern finde ich
das sogar war aber noch nie so. Gut. Sind wir reif für Nuklearwaffen?
Leider.
Nein. Ja, naja, offensichtlich, weil wir haben uns nicht völlig, bis jetzt zumindest noch nicht ausgelöscht, aber wir bedrohen uns damit die ganze Zeit und ziehen uns über den Tisch. Ne?
Naja, und wenn da noch Frequenzwaffen dazu kommen, also das deshalb finde ich es ganz gut, wenn bestimmte Frequenzen erstmal noch nicht technisch handhabbar sind, noch nicht technisch messbar sind, sondern erstmal nur als Fantasien von Mystikern zu existieren.
Das passt jetzt aber auch alles sehr gut zu dieser ganzen, wenn wir jetzt ein bisschen zu diesen Alien-Mythologien zurückkehren, da gehört auch immer dazu, dass das alles unterdrückt wird und dass dieses ganze unterdrückte Wissen gibt. Und ja, wenn diese Technologien haben ihre Kehrseite und vielleicht gibt es einen guten, also hypothetisch, aber vielleicht gibt es einen guten Grund, wenn diese Technologien wirklich schon existieren oder vielleicht erfunden wurden, ja, von Leuten wie Nikola Tesla und anderen, die in seine Fußstapfen traten, dass die dann ja unterdrückt werden. Vielleicht ist es besser so, ne?
Ja, ich habe den Lebensgrundsatz, also ich nehme sowas zur Kenntnis, auch dass die Gefahr existiert, dass es vielleicht schon alles entwickelt wurde, in der Hand bestimmter Gruppen ist, aber als Mystiker sage ich, alles worauf ich Aufmerksamkeit richte, das werde ich verstärken. Also wenn ich damit nichts verändern kann, dass ich da jetzt mir tonnenweise noch Sachen anlese, gehe ich doch eher, dann bin ich noch der alte ostdeutsche Bürgerrechtler aus meiner Jugendzeit, da gehe ich doch eher den Weg, dass ich sage, ich versuche Mystik zum Massenphänomen, zur Massenbewegung zu machen, dass die Leute selber lernen, ihr Bewusstsein zu trainieren.
Ohne Technologie.
Dass sie rauskommen, ohne Technologie, dass sie rauskommen aus so einem leicht suggerierbaren Grundzustand oder einem sich selber fast krank stressenden Alltagszustand, so die beiden Hauptfrequenzen, dass sie lernen, ihr Hirn noch höher zu takten, weil das hatten wir jetzt noch nicht, also die Arten von, also bei mir geht es um immerwährendes fokussiert sein in einem Mantra, also dass man noch über diese Beta-Frequenz hinauskommt, zum Beobachter der eigenen Bewusstseinsprozesse wird. Und dann kriegt man ziemlich schnell mit, was welche Fernsehsendung mit einem macht oder diese ganzen kognitiven Dissonanzen, dass bestimmte Sachen nicht zusammenpassen oder dass man bestimmten kulturellen Strömungen auch überhaupt nicht mehr folgen möchte, weil sie einem überhaupt nicht mehr plausibel erscheinen. Also ab da hat man, ab da kann man sich schützen. Und ab da kann man sich auch zunehmend selber Wissen organisieren. Und das Wichtigste ist ja immer, dass man möglichst viele, das was Politik auch probiert, also möglichst viele Menschen versucht, in eine Richtung zu lenken. Und Mystik verstehe ich als den Versuch, möglichst viele Menschen in Richtung wirklich Weiterentwicklung der Menschheit zu lenken, dass die immer autonomer werden, immer weniger manipulierbar sind und immer mehr das, was Jesus uns vorlebt. Also ein freier Mensch, der in der Lage ist, die Gedanken der Leute zu lesen. Also das ist eine ganz andere Form von Kommunikation in einem auf Kanälen der Liebe, der in der Lage ist, rein mental Leute zu heilen, der Dinge materialisieren kann. Stellen wir uns doch mal vor, ein oder drei Menschen hätten derzeit dieses Entwicklungsniveau erreicht. Es ist doch nichts politischer als ein Mystiker, der das kann. Also wie lange würde der leben? Jesus wird überliefert 3 Jahre gelebt, weil er die größten Mysterien, also die geheimsten sozusagen Bewusstseinstechnologien oder Fähigkeiten veröffentlicht hat. Also Christentum ist aus meiner Sicht einfach popularisierte, also die größten Geheimnisse der antiken Mysterien lebt er vor in einer Freiheit. Und dann ist auch die Frage, wie lange lässt man so jemanden leben? Also stellen wir uns doch mal vor, jemand kann die Gedanken von Politikern lesen, oder präzise in die Zukunft schauen. Wenn der das veröffentlicht und jedes Mal sagt, ja, eigentlich denkt die doch das oder das oder das, oder allgemein, auch im Freundeskreis, jemand, der Gedanken lesen kann, der wird nicht beliebt sein, weil unsere Kommunikation noch weitgehend auf Täuschung, auf Sachen vorgeben, auf Lüge aufbaut. Also nichts ist gefährlicher als in solchen Systemen, die das noch wichtig finden, dass noch nicht alles preisgeben, könnte Panik auslösen oder so. Nichts ist gefährlicher als jemand, der direkt die Wahrheit sieht und erkennt und das sagt. Also nichts gefährlicher als die Wahrheit oder die Wirklichkeit unmittelbar so sehen. Und die Grundkenntnisse, wie das funktioniert, ist ein Machtfaktor. Also nochmal, ich verteidige nicht, was die katholische Kirche gemacht hat, aber Mystik ist immer ein Machtfaktor. Und ab da sozusagen, welcher Hellseher, also nicht umsonst trainiert auch das Militär Psi-Agenten oder sowas, ja, welcher Hellseher arbeitet für wen? Und freie Mystiker, da sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Weil die Gesellschaft muss das auch vertragen, dass jemand das popularisiert, welche Kräfte in jedem einzelnen Menschen schlummern und das befreit. Also Mystiker sind immer schwerer manipulierbar.
Also Jesus ein spiritueller Whistleblower?
Du bringst es auf den Punkt, ja.
Okay.
Ja, und zwar, das Gefährlichste, dass er den ganzen Menschen sagt, sozusagen, ihr seid keine Hühner, ihr seid Adler. Ihr alle könnt fliegen. Was lasst ihr euch hier, also keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen oder so, die platzen. Was lasst ihr euch hier von irgendwelchen Hierarchien verdummen? Und ihr seid alle meine Schwestern und Brüder. Und er sagt ja auch direkt zu seinen Jüngern, ich übertrage euch mein Bewusstsein, also nehmt hier den Heiligen Geist. Das ist kein Gespenst, sondern das ist Bewusstseinsübertragung und die konnten danach das Gleiche. Und Kirche sollte jetzt universal allen Menschen dieses Bewusstsein übertragen, also die Einweihung in die höchste Stufe sein. Ist doch klar, dass das nicht länger als 6 Jahrhunderte gut geht.
Naja, schade eigentlich, aber gut.
Und immer mehr in spezielle Eliten und so zurückgedrängt wird oder durch Meister kanalisiert wird oder so ähnlich. Mhm. Aber das ist so meine Vision der Menschheit. Und insofern sage ich, wenn man jetzt Jesus nicht in irgendein Klischee oder ihr müsst jetzt alle lieb sein oder sowas, sondern wirklich als Urbild unserer Fähigkeiten, als unser Spiegelbild, das sind wir. Dann wird's spannend.
Ja, so ist es. Das ist tatsächlich sehr spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch irgendwann fortführen könnten, weil, wie du jetzt selbst gesagt hast, wir haben jetzt noch gar nicht über deine eigentliche Arbeit gesprochen, über das, was du machst. Du arbeitest eben konkret mit Mystik, mit deinen Schülern, mit deinen Studenten und hast du ein Schlusswort für heute? Für dieses heutige Gespräch?
Ich nehme das als Schlusswort. Also ich komme gerne wieder.
Ja.
Und ich finde es spannend. Also ja, also das Schlusswort vielleicht wirklich, wir Menschen sind großartiger und sind dazu bestimmt glücklich zu sein und wirklich alle unsere Fähigkeiten zu entfalten und alles schlummert in unserem Bewusstsein.
Ja. Damit kann ich was anfangen und würde mich sehr freuen, wenn wir darüber mal vielleicht noch heuer so gegen Ende im Herbst einmal uns wieder mal zusammensetzen und ein bisschen drüber weiter plaudern.
Gerne.
Okay, dann sehr herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und wünsche dir noch einen schönen Abend. Wo bist du gerade?
In Kiel.
In
heute
Kiel.
War nochmal okay. Uniwoche an der schönen Ostsee.
Okay, ja dann noch eine aber Wochenende bist du dann zu Hause oder bleibst du dann dort?
Da ist hier schon so ein Mystik-Seminar, das läuft okay. Dann und dann.
Okay, ja dann ein schönes Wochenende in Kiel, schönes Mystik-Seminar und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss Tarek.
Okay, tschüss. Das war die heutige Ausgabe. Sabine Bobert, sehr spannend, muss ich sagen. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 19. Februar 2016. Und zwar wird Franz Hörmann zur Zukunft, aber vor allem auch zur Gegenwart des Geldes mit mir sprechen oder mein Gast sein oder darüber möchte ich ihn eigentlich befragen. Es ist so quasi der zweite Teil des ersten Gesprächs vom Mai vergangenen Jahres. Wer so ein bisschen diese ganze Finanzwelt da jetzt verfolgt, also das kocht jetzt auf, das ist sagenhaft. Natürlich wird auch viel Panikmache betrieben, aber mich interessiert da vor allem auch die Analyse von Franz Hörmann. Er hat ja schon einmal das Ende des Geldes vorhergesagt, das ist damals, zumindest so wie er es vorhergesagt hat, nicht eingetreten. Beziehungsweise auch da hat er ein bisschen eine differenziertere Sicht. Egal. Er wird ja das nächste Mal wieder zu Gast sein und kann sie dann uns darlegen, so wie er die Dinge sieht. Wie gesagt, zu hören am 19. Februar 2016. Ich bedanke mich allen fürs Zuhören, für die fleißigen Chatter. Waren gute Fragen wieder mal dabei. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.